Sie hören jetzt die Sendung Business Next, smartes Unternehmen im Weserbergland. Arbeiten mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und von New Work mit Andreas Kohne und Jan Hampe.
Was ganz toll ist, kleine Hochschule, kurze Wege, die Kombination mit Kommunikationswegen in die Industrie hinein, die Bedarfe aus der Industrie dann wieder mit in die Hochschule reinzunehmen. Meine Vision ist ganz klar, dass die Hochschule Weserbergland der Innovationsmotor für das Weserbergland ist und dass jeder Mensch im Weserbergland weiß, da ist eine tolle Hochschule.
Smartes Unternehmen im Weserbergland. Um smartes zu unternehmen, hilft es, noch etwas smarter zu werden. Und das wird man im Idealfall an einem Ort, an dem man lernen kann, wie die Gegenwart funktioniert, aber auch die Zukunft. Ein Ort, an dem man studiert, aber auch forscht. Und das ist möglich in Hameln, an der Hochschule Weserbergland, HSW, die Lehre, Theorie und Praxis miteinander verbindet. Und wir wollen heute erforschen, was Studierenden, aber auch Unternehmen möglich ist mit der Hochschule Weserbergland. Und dazu freuen wir uns auf den wohl smartesten Gast zu diesem Thema. Gleich wird nämlich HSW-Präsident Professor Dr. Peter Britz bei uns sein. Aber vorher freue ich mich noch über einen anderen aus dem HSW-Kollegium, der praktischerweise auch noch Business Next Co-Moderator ist, außerdem Fachbuchautor vieler Standardwerke der Themen rund um die digitale Transformation. Er ist Speaker, er ist Dozent und Unternehmensberater der Velisory, Dr. Andreas Kohne. Schönen guten Tag, Andreas. Hi.
Hallo Jan, freut mich wie immer hier zu sein. Vielen Dank.
Schön, dass du da bist und heute verbindet dich ja auch wieder was mit dem Thema, mit der HSW. Was genau?
Ja, die Geschichte, wie ich überhaupt hier in Hameln angekommen und bei der HSW gelandet bin, haben wir ja, glaube ich, schon mehrmals aus verschiedenen Winkeln hier betrachtet. Aber es war ja wirklich so, dass vor 2 Jahren ich über das CEDITA an die HSW empfohlen wurde, damals von Basti Reh, dann erste Gespräche geführt mit dem Professor von Zobeltitz damals. Und dann haben wir gemerkt, wir kennen uns sogar privat, ohne dass wir es wussten. Und dann kam eins zum anderen. Es wurde ein Dozent für eine Vorlesung gesucht, die überraschenderweise genau die Themen meiner Diplomarbeit und meiner Dissertation miteinander verbunden hat. Ja, und so bin ich kurzerhand gefragt worden, ob ich nicht in der Lehre unterstützen könnte. Habe dann Vorlesungen übernommen, übrigens zum Thema Virtualisierung und Cloud Computing. Ja, bin dann damit sozusagen bei der HSW eingestiegen und bin inzwischen viel stärker noch in den Bereichen der Wirtschaftsinformatik, wo es dann um digitale Geschäftsmodelle vor allem geht, das ja auch meinem Bereich des Business Development sehr viel näher kommt. Nichtsdestotrotz habe ich da in den Bereichen Informatik und Betriebswirtschaftslehre da meine Vorlesungen inzwischen, die ich regelmäßig halte. Darüber habe ich ja dann auch den Daniel Koch kennengelernt, der überraschenderweise genau diese Vorlesung vor mir gehalten hat. Und mit dem haben wir ja dann nachher die Firma gegründet. Also uns verbindet hier ganz viel. Und der Daniel ist auch weiterhin noch als Dozent mit an der HSW. Der sitzt auch noch als Senator mit in der Verwaltung. Also wir sind da mit der Firma und insgesamt stark verbandelt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute den neuen Präsidenten, und ich habe nachgeschaut, gestern oder vorgestern jährte es sich, dass Sie offiziell bei LinkedIn angekündigt haben, dass Sie bei der HSW angefangen haben. Deswegen schön, Professor Britz, dass Sie auch heute da sind, dass wir mal über das Thema HSW insgesamt als Standort hier für Hameln sprechen können. Und wir haben uns natürlich auch ein paar Themen rausgesucht, die uns hier interessant vorkommen. Und wir haben schon viel über das Thema KI gesprochen. Da ist in letzter Zeit auch viel in der Lehre passiert, auch viel an der HSW. Und da wollen wir natürlich auch heute drüber sprechen. Deswegen schön, dass Sie da sind.
Ja, ganz herzlich willkommen an dieser Stelle. Wir begrüßen natürlich unseren Gast, Professor Dr. Peter Britz. Willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Andreas, du hast es ja immer wieder mal erwähnt, auch in den anderen Sendungen. Was meinst du, aus welchem Grund passt es gut auch hier in unsere Reihe Business Next?
Also, wir sprechen ja über die Themenbandbreite von New Work, über Business Development, über das, was Unternehmen auf ihrer Reise der Transformation, der digitalen Transformation erleben. Und da haben wir schon ganz oft auch darüber gesprochen, dass wir Innovation in den Unternehmen benötigen. Innovation aus mir selbst als Unternehmen heraus. Aber ich brauche auch immer wieder innovative Anstöße von außen. Ich brauche kreative neue Köpfe in meinem Unternehmen. Die kann ich mir entweder einstellen, indem ich schaue, ob ich sie in dem engen Markt, den wir nun mal gerade haben, auch im Rahmen des Fachkräftemangels, dass ich die finde oder dass ich sie selber ausbilde und weiterqualifiziere. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Natürlich gibt es die klassische Ausbildung, die duale Ausbildung hier, die wir in Deutschland genießen dürfen, wo ich ja schon mal auch einen guten Grundstein legen kann. Wenn ich dann aber sage, okay, jetzt möchte ich aber auch nochmal einen Schritt weiter gehen, ich möchte wirklich nochmal vertiefend Wissen drauflegen, dann geht der Schritt natürlich entweder in Richtung einer Universität oder einer Hochschule. Und mit der HSW haben wir da ein extrem gutes Beispiel hier vor Ort, weil die Lehre und das Arbeiten im Unternehmen bei der HSW hier par excellence miteinander verknüpft sind und hier sehr starke Wirtschaftspartnerschaften aufgebaut wurden und gezielt nur Studierende im dualen oder im berufsbegleitenden Bereich an der HSW studieren, also immer per Definition in Partnerunternehmen arbeiten. Das heißt, hier sind wirklich die Unternehmen im Fokus, die gezielt hier neue Fachkräfte ausbilden lassen, um sie danach auch weiter zu beschäftigen, um dann entsprechend immer wieder diese neue Innovation reinzubringen. Und deswegen finde ich, ist das ein ganz tolles Beispiel, wie eine ganze Region durch so eine Hochschule innovativ sich weiterentwickeln kann. Und deswegen gehört das absolut in unsere Sendung.
Und ja, was man werden kann mit der Hochschule Weserbergland, das sagt uns heute HSW-Präsident Professor Dr. Peter Britz. Vielleicht können Sie uns mal diese Hochschule kurz mal vorstellen für diejenigen, die Sie vielleicht immer so registrieren, aber gar nicht so genau wissen, was man da eigentlich machen kann und was man damit werden kann.
Ja, der Kollege Andreas Grone hat es ja gerade schon eigentlich vortrefflich beschrieben. Ich möchte Ihnen noch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten noch geben. Also wir sind eine, ja, muss man sagen, eine kleinere Hochschule, private kleinere Hochschule. Wir haben einen Trägerverein. Und es ist so, dass der Großteil der Studierenden, also mal über 90%, eben auch bei uns dual studieren und der kleinere Anteil eben dann berufsbegleitend studieren. Dual bedeutet, dass sie ein Unternehmen haben, die Studierenden. Dort haben, mit den Unternehmen haben sie einen Vertrag. Und sie studieren dann bei uns immer alternierend im Wechsel 3 Monate bei uns an der Hochschule und dann sind sie wieder 3 Monate im Industriebetrieb. Und im berufsbegleitenden Studiengang ist es so, dass sie eben berufsbegleitend studieren. Das heißt, sie arbeiten in einer Firma und sie möchten sich jetzt weiterentwickeln, also ein akademisches Studium dann absolvieren. Und das können sie dann eben berufsbegleitend machen, vornehmlich am Wochenende oder abends, freitags oder samstags. Ja, und das zusammen macht dann die Hochschule aus im Wesentlichen. Das ist das Thema Studium und Lehre, was bei uns natürlich an erster Stelle steht. Wir haben 140 Praxispartner und diese Praxispartner sind dann Mitglied im Trägerverein und diese Praxispartner haben dann die Verträge mit den Studierenden und die studieren dann entsprechend bei uns. Deswegen ist Studium und Lehre bei uns steht an erster Stelle. Was zeichnet die Hochschule aus? Ich sagte ja, wir sind eine etwas kleinere Hochschule im Vergleich zu diesen großen staatlichen Hochschulen. Dadurch sind wir deutlich flexibler. Wir sind anwendungsorientierter unterwegs, weil unsere Studierenden ja eben aus der Industrie kommen. Wir haben auch sehr viele Lehrbeauftragte, über 100 Lehrbeauftragte. Und diese Lehrbeauftragten kommen ja alle aus der Industrie. Das heißt, die haben ja, sind am Puls der Zeit. Die wissen, was in der Industrie gefordert wird und können das dann entsprechend in die Hochschule auch reinspielen. Herr Grune sagte eben, sein Geschäftspartner ist bei uns im Senat. Das heißt, ein Vertreter von den Lehrbeauftragten sitzt bei uns im Senat. Der hat das Stimmrecht. Der kann eben sagen, das ist gefordert und da wollen wir es entsprechend halt aufstellen. Aber das ist nur ein Teil, das Thema Studium und Lehre. Der zweite Part ist natürlich die Forschung. Da sind wir auch sehr anwendungsorientiert aufgestellt. Und dann haben wir natürlich auch das Thema Weiterbildung. Weiterbildung ist im Zuge des lebenslangen Lernen, wird immer mehr gefordert. Und da haben wir auch attraktive Programme. Und Sie hatten ja eben netterweise auch schon das Thema Cedita erwähnt. Das ist für uns die Möglichkeit, am Bahnhof, im Kaisersaal, das Thema Transformation zu gestalten, digitale Transformation zu gestalten und die sogenannte Third Mission. Das heißt, unsere Aufgabe ist es ja auch, Wissen und Know-how in die Gesellschaft zu transferieren. Das sind im Grunde genommen diese 3 Disziplinen, Studium, Lehre, Forschung und Third Mission.
Third Mission, also die 3. Mission sozusagen. Genau. Und Andreas hat es eben gerade auch schon beschrieben, wie wichtig das ist, dass sich die Gesellschaft im Grunde genommen und auch die Unternehmen transformieren. Wie viele Studierende haben Sie?
Wir haben 480 Studierende insgesamt.
Und 140 Partner, das heißt, das sind Unternehmen. Was sind so die größten Unternehmen, mit denen Sie da zusammen kooperieren?
Genau, also wir haben natürlich Unternehmen aus der Region, vornehmlich aus dem Weserbergland. Ich nenne jetzt mal ein paar Praxispartner, die jeder wahrscheinlich kennt hier in der Region. Das ist die Erzner.
Die Erzner Maschinenfabrik.
Die Firma Reintjes, auch Hersteller von Schiffsgetrieben. Dann haben wir die Firma Lenze Und ja, dann haben wir natürlich auch kleinere Betriebe aus der Region, die bei uns Praxispartner sind. Schubs als Beispiel mal genannt. Natürlich arbeiten wir auch mit der Volksbank, mit der Sparkasse zusammen, mit der Commerzbank. Wir arbeiten zusammen mit dem BHW. Eigentlich, wenn man so will, mit allen Unternehmen aus allen Branchen. Das ist wichtig. Wir arbeiten also mit allen Unternehmen zusammen aus der Region. Aber darüber hinaus haben wir auch Praxispartner, die hier nicht in der Region sind. Das heißt, unser größter Praxispartner, der die meisten Studierenden aktuell zu uns bringt, ist die Firma Finanzinformatik. Die sitzt in Hannover, hat auch Standort in Frankfurt und auch in Münster. Ja, das ist auch kennzeichnend für unsere Hochschule, dass wir einige Studierende haben, die eben halt nicht aus Niedersachsen kommen, sondern aus Nordrhein-Westfalen. Und das sind nicht wenige.
Also es ist ein richtiger Bildungsstandort geworden hier in Hameln. Können Sie vielleicht mal an einem Beispiel sagen, wie dieses duale Studium funktioniert mit den Partnern?
Genau, also das heißt, das erste Semester startet, erste Semester duale Studiengang. Die werden also dann roundabout bis Ende Dezember, Anfang Januar das Semester bei uns absolvieren, inklusive der Prüfung. Und dann gehen die wieder zurück zu ihrem Praxispartner. Und im zweiten Semester, das heißt ab April, sind die dann wieder bei uns und werden das zweite Semester absolvieren. Das läuft dann insgesamt 6 Semester. Die Regelstudienzeit sind 6 Semester. Übrigens, das ist auch ein Kennzeichen unserer Hochschule, dass die meisten Studierenden das in der Regelstudienzeit schaffen. Das ist an manchen staatlichen Hochschulen anders. Da hat man A, eine hohe Abbrecherquote und B, gibt es da auch Studierende, die länger studieren. Das ist also ein Kennzeichen unserer Hochschule, dass die relativ schnell auch bei uns durchkommen. Natürlich sind die auch sehr stark motiviert. Das merkt man auch im Vergleich zu sogenannten Vollzeitstudierenden. Da gibt es auch sehr gute Studierende, aber bei uns sind alle wirklich top motiviert. Die Studierenden, die bei uns sind, sind wirklich top motiviert und da sind wir auch besonders stolz drauf.
Was studieren die denn dann bei Ihnen? Was kann man werden, wenn man bei Ihnen studiert? Denn also Geisteswissenschaften kann man bei Ihnen, glaube ich, nicht studieren.
Nein, noch nicht. Nein, also wir haben 3 duale Studiengänge. Das ist der klassische Betriebswirtschaftslehre. Da haben wir die Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen. Das sind Bachelorabschlüsse. Dann haben wir noch die sogenannten berufsbegleitenden Studiengänge. Aktuell den BWL als berufsbegleitend und die Wirtschaftsinformatik bieten wir auch berufsbegleitend an. Und dann haben wir noch einen sogenannten MBA. Das ist ein generalistischer Studiengang als Konsekutivstudiengang nach einem Bachelorabschluss. Und den kann man bei uns auch studieren. Also insgesamt haben wir 6 Studiengänge aktuell.
Und das betrifft natürlich die jungen Menschen, aber Sie haben vorhin schon das Stichwort gesagt, was mich persönlich auch sehr interessiert, lebenslanges Lernen. Ja. Das bedeutet auch, im reiferen Alter kann man bei Ihnen was lernen.
Richtig. Also ich hatte ja eben gesagt, dass ja unsere Aufgabe ist, in der Third Mission auch die digitale Transformation in die Gesellschaft herein zu transferieren oder auch allgemeines Wissen, zum Beispiel zum Thema KI. Und da sind natürlich viele Menschen auch verunsichert, was passiert da aktuell und wie kann ich mich denn da weiterbilden? Und da sind wir an der Stelle, sind wir gefordert, das entsprechend diese Kurse anzubieten. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Weiterbildung bedeutet ja auch, dass Mitarbeiter in den Betrieben sich weiterbilden müssen. Also was bei uns sehr gut läuft, ist die Führungskräfteentwicklung, ein Programm, das wir mit vielen Praxispartnern zusammen machen. Und dort können potenzielle Führungskräfte bei uns geschult werden. Die werden gezielt vorbereitet auf den nächsten Karriereschritt. Und das bedeutet lebenslanges Lernen oder eben halt das Thema Weiterbildung.
Also es wird immer wichtiger und ich finde es also spannend, dass es gerade in unserer relativ kleinen Stadt Hameln so eine große Schule gibt. Von wo bis wo, so ein paar haben Sie ja schon gesagt vorhin, aber kommen hier die Studierenden?
Genau, also ich sagte ja schon vornehmlich aus der Region, der größte Anteil und dann eben auch aus Hannover, auch Richtung Paderborn, Ostwestfalen kommen Studierende, aus Münster, da kommen eigentlich im Wesentlichen die Studierenden her.
Also schon in erster Linie aus der weiteren Region. Ja. Und das bei diesem Thema, und wenn man sich das mal anschaut, Sie haben auch eine neue Website, da bekommt man einen guten Einblick da rein. Und auch Sie haben Cedita vorhin angesprochen, das ist ja auch so ein, fast so wie so ein Labor, was da entstanden ist, also wo neue Formen des Arbeitens auch ausprobiert werden. Innovation fällt mir da ein, wenn ich das Ganze sehe. Also sowohl wird natürlich das heute da gelehrt, aber auch die Zukunft. Ist das mehr geworden im Laufe der Jahrzehnte, die es jetzt die HSW inzwischen gibt?
Ja, ich, wie gesagt, ich bin jetzt erst seit einem Jahr Präsident, bin auch selber erst seit einem Jahr an der Hochschule, sehr genau seit 13 Monaten. Ich kann natürlich das nur beurteilen, was ich von der Vergangenheit gehört habe, aber das Thema Innovation steht hier bei uns ganz klar an erster Stelle. Und Innovation bedeutet ja, dass wir den jungen Menschen in der Region auch erstmal aufzeigen, wie man Innovation hier in der Region betreiben kann. Dazu müssen wir erstmal richtig bekannt sein. Wir müssen für alle jungen Menschen bekannt sein, dass es hier eine tolle Hochschule gibt und dass es auch ganz viele Praxispartner gibt, Weltmarktführer, Hidden Champions, die hier in der Region sind. Das sind unsere Partner und das ist unser Job. Und deswegen müssen wir Innovationen betreiben an erster Stelle, damit wir den jungen Menschen zeigen, hey, wenn du in der Region bleiben willst, lohnt es sich, hier zu bleiben, weil wir eine gute Hochschule haben und wir haben gute Praxispartner. Und natürlich wissen wir, dass nicht alle jungen Menschen hier bleiben werden. Ich habe auch zwei Kinder, die studieren auch in einer anderen Stadt, da wo wir nicht aufgewachsen sind. Die studieren beide in Münster. Ich komme aus Hamm, da sind die Kinder aufgewachsen. Und die sind auch von zu Hause weggegangen, in Anführungszeichen. Die haben auch woanders studiert. Und ich hätte nie als Vater probiert, die zu beeinflussen, so nach dem Motto, bleib doch in der Region, weil viele junge Menschen wollen weg, die sollen auch weggehen und vielleicht kommen sie dann auch später wieder zurück.
Ja, Sie kennen also beide Seiten und Sie selbst sind aus Hamm nach Hameln gekommen, Professor Dr. Peter Britz. Sie haben es auch schon angesprochen, so ein bisschen, aber was würden Sie sagen, warum lohnt es sich tatsächlich hier in der Region zu bleiben? Denn auch das ist ein bisschen das Ziel unserer Sendung Business Next, dass wir eigentlich zeigen, was hier möglich ist. Sowohl welche Unternehmen hier aktiv sind und erfolgreich werden und immer erfolgreicher. Dr. Andreas Kohne ist ein Beispiel dafür, der auch hierher gekommen ist aus den großen Städten des Ruhrpotts und hier jetzt sehr erfolgreich arbeitet. Aus Ihrer Sicht, also was spricht tatsächlich dafür, dass man doch hier bleiben kann und auch erfolgreich arbeiten kann?
Ja, das Leben bedeutet ja nicht nur zu arbeiten. Natürlich ist Arbeit ein wichtiger Teil des Lebens. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich fühle mich hier wirklich sehr wohl. Warum fühle ich mich hier sehr wohl? Weil ich nette Kollegen habe, eine tolle Hochschule habe. Ich merke einfach, dass der Teamspirit gut ist. Und das Wichtigste ist, man kann sich hier wohlfühlen. Also ich bin ein Naturmensch. Ich fahre gerne mit dem E-Bike rum. Ich gehe gerne wandern. Und ich hatte jetzt von den Kollegen ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Das lag bei mir auf dem Schreibtisch und da waren dann eben halt, die habe ich mich sehr drüber gefreut, da waren dann halt Hinweise, wo man hier wandern kann, wo man Ausflüge machen kann. Also wenn man Natur liebt und das mag, dann ist das hier die richtige Umgebung. Und dass die Kombination aus, wir haben eine Hochschule, wir können uns weiterbilden, wir können bei einem tollen Arbeitgeber arbeiten und wir haben ein tolles Umfeld. Sie hatten gerade das Thema Ruhrpott angesprochen. Also ich bin von Hamm nach Hameln gekommen, aber ich selber komme auch aus Düsseldorf und war schon in verschiedenen Stationen und ich kann es, glaube ich, gut beurteilen. Ich bin in München gewesen, ich bin in Ulm gewesen und die Summe der Vorteil überwiegt hier wirklich im Vergleich zu anderen Städten, Großstädten auch. Nehmen Sie das Beispiel, die Mietpreise oder die Wohnungspreise. Also das ist einfach auch günstiger hier und ich meine, das ist auch ein entscheidender Faktor, ganz klar.
Aber viele gute Gründe, die Sie genannt haben und ich glaube, das Herz ging hier gerade höher bei unserem Co-Moderator Dr. Andreas Kohne. Du bist ja auch aus der Gegend gekommen, Essen und Dortmund war, glaube ich, deine Destination und bis jetzt hier. Siehst du das ähnlich?
Ja, absolut. Also ich bin im Herzen immer noch im Ruhrpott natürlich verankert und ich liebe die Zechen und die Landschaft. Und was vollkommen unterschätzt ist, ist, wie grün das Dortmund und das Ruhrgebiet an sich ist. Da konnte ich meine Frau auch damals überzeugen. Dortmund, es wird gesagt, es hat 51% Grün. Also der Bürgermeister hat mir letztens noch gesagt, der wurde angeblich dann auch von oben jede Tischtennisplatte und jedes Polizeiauto mitgezählt. Aber das kommt ungefähr hin, also 50-50. Und ich habe da unglaublich gerne gewohnt. Ich habe da studiert, ich habe an der TU Dortmund studiert. Da ist man natürlich auch da sehr verwachsen und die Stadt Dortmund tut auch viel für Lokalpatriotismus. Nichtsdestotrotz, ich bin aus Überzeugung mit meiner Frau dann hier nach Hessisch-Oldendorf auch gezogen und habe das hier auch lieben gelernt, weil ich komme aus einem kleinen Vorort von Essen und ich muss gestehen, Hameln und die Region bietet mehr, auch in der Autoverbindung mehr als das, was ich in Essen in dem kleinen Vorort hatte. Ich bin hier schnell in Hameln, ich bin aber auch sehr schnell, ich bin in Hannover, ich bin in Bielefeld, je nachdem, wo ich gerne hin möchte. Und selbst über die A2 ins Ruhrgebiet oder selbst nach Berlin, das ist extrem gut auch hier angebunden. Und ich bin schnell da, wo ich sein möchte. Und Corona hat uns gezeigt, ich kann heutzutage mehr oder weniger alles von zu Hause machen. Ich gebe Schulungen von zu Hause, ich gebe Workshops von zu Hause, ich kann komplett remote von zu Hause aus arbeiten. Das ist im Grunde auch von allen inzwischen anerkannt. Also ich muss nicht mehr reisen, ich kann reisen und es macht natürlich ganz oft Sinn, in verschiedenen Situationen, in vertrieblichen Situationen und auch wirklich mal in Workshop-Situationen, wo man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, wo man einfach diesen Spirit im Raum braucht. Ja, klar, da fahre ich gezielt zum Kunden hin. Aber ich war jetzt diese Woche schon wieder 2 Tage in Köln. Ich bin immer noch viel im Ruhrgebiet unterwegs, weil ich da einfach über meine Verbindungen viel gebucht werde. Aber ich muss immer sagen, da geht mein Grundstresspegel inzwischen höher. Alleine was den lokalen Verkehr angeht, was die Anzahl an Menschen dort angeht, das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Also die Region hat mich echt entschleunigt im positiven Sinne und das genieße ich wirklich sehr. Ich kann abends oder in der Mittagspause, habe ich das heute wieder gemacht, eine halbe Stunde spazieren gehen und ich bin sofort im Grünen, bin aber danach wieder voll im Business und diese Kombination und jetzt, na, wir haben gerade schon drüber gesprochen, es ist ja jetzt nicht so, dass wir ganz JWD sind und hier ist außer dieses kleine Dörfchen nichts. Wir haben wirklich Hidden Champions hier, die weltweit Marktführer in ihren Segmenten sind. Das muss man sich wirklich mal, und viele von den Unternehmen sind ja gerade aufgezählt worden, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich kann hier wirklich hochqualitativ Arbeit bei guten, großen Arbeitgebern leisten, kann natürlich auch selbst was aufbauen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich habe die Anbindung an die Hochschulen oder auch an die großen Universitäten, wenn ich ein bisschen pegeln und pendeln möchte. Das ist alles möglich und trotzdem habe ich, ich sag mal, eine andere Grundgeschwindigkeit hier einfach in der Region und das genieße ich sehr.
Also die Lebensqualität ist hervorragend und auch die Bildungsqualität inzwischen. Und dafür steht ja die HSW. Professor Britz, Sie haben es eben gerade schon angesprochen, dass man die Jugendlichen oder die jungen Menschen auch erreicht. Das würde ich gerne nochmal von Dr. Andreas Krone wissen. Denn in Zeiten von Fachkräftemangel gibt es natürlich nichts Schöneres, als wenn man die Menschen hier in der Region auch für das eigene Unternehmen begeistern kann. Du hast inzwischen ganz guten Einblick. Du lebst jetzt auch schon fast 4 Jahre hier.
Ja.
Gelingt es im Grunde genommen, dass man die jungen Menschen hier auch einmal darüber informiert, welche Möglichkeiten sie hier haben und sie davon auch zu begeistern?
Ja, absolut. Also ich erlebe das ja auch. Meine Frau ist Gymnasiallehrerin hier zentral in Hameln. Da ist ein sehr enger Schulterschluss auch mit der HSW, auch mit dem CEDITA zum Beispiel und auch mit weiteren Einrichtungen in Forschung, aber auch in der Industrie, dass hier enge Kooperationen sind. Wir haben bewusst hier gegründet und können auch hier, alleine unsere 3 Geschäftsführer in dem Unternehmen, wir wohnen alle innerhalb von 20 Minuten Autoradius, alle hier in der Region. Wir haben auch von hier aus weiteres Fachpersonal qualifiziert für unser Unternehmen, begeistern und gewinnen können. Ja, wir haben teilweise natürlich speziellere Anforderungen und da muss man schon sehr genau suchen oder Glück haben oder die Leute schon vorher kennen. Nichtsdestotrotz, die gibt es auch hier oder die kommen wieder zurück. Und das, weil wir einfach sagen, wir wertschätzen die Qualität der Arbeit, aber von wo du arbeitest und wie du arbeitest, hey, solange der Kunde glücklich ist und wir ein gutes Verhältnis in der Firma haben, ist das heutzutage alles möglich und das ist einfach eine Möglichkeit im Sinne auch des New Work, die kann man überall leben. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass sich jeder auch seinen Lebensstil so zurechtlegen kann. Und dazu gehört nun mal auch Wohnen und Leben und Arbeiten. Und das kann ich mir heute so legen, wie es für mich, für mein familiäres Umfeld, auch für das, was ich in meinem Lebensabschnitt, in dem ich gerade bin, optimal ist. Für mich war das Ruhrgebiet bis vor ein paar Jahren, das war top. Da konnte ich super Connections aufbauen. Ich habe da eine tolle Ausbildung bekommen. Ich habe ein super Unternehmen gehabt, in dem ich arbeiten durfte. Und für meinen jetzigen Lebensabschnitt ist das hier einfach ideal. Und hier kann ich mich jetzt weiterentwickeln. Ich habe hier den Raum, ich habe aber auch die Möglichkeiten und das ist super.
Professor Britz?
Ja, das ist für mich eine ganz entscheidende Frage, wie wir die jungen Menschen erreichen. Und dazu haben wir jetzt schon einige Dinge in die Wege geleitet. Wir hatten zum Beispiel einen Tag der offenen Tür bei uns eingeführt, war ein toller Erfolg, waren 180 Schülerinnen und Schüler bei uns gewesen, die sich innerhalb von 4 Stunden dann auch die Hochschule, da haben wir Informationsveranstaltungen gemacht, einen Bewerbungsmappencheck, die Firmen waren da gewesen, die haben sich vorgestellt. Das ist wirklich sehr, sehr gut angekommen und dieses Format wollen wir weiter ausbauen. Wir haben daraus gelernt, was nicht alles ganz optimal war an dem Tag. Das setzen wir jetzt am 30. Januar 25 neu um und da hoffen wir, dass wir dann noch viele junge Menschen dann erreichen können. Darüber hinaus, nur so ein weiteres Beispiel, haben wir jetzt auch das Minze-Forum, Minze 2024 im CEDITA durchgeführt, wo Schülerinnen und Schüler aus der Region von den Gymnasien und weiterführenden Schulen auch ihre Projektarbeiten vorstellen konnten. Da waren wir auch mit dabei. Natürlich, wir waren nicht nur Gastgeber, sondern wir haben das auch mit begleitet. Und dann will ich noch darauf hinweisen, dass wir vor kurzem auch den sogenannten Future Train gestartet haben mit der Agentur für Arbeit. Das ist eine ganz tolle Sache. Dieser Future Train muss man sich so vorstellen, da sind wir Kooperationspartner mit der Agentur für Arbeit und wir bieten dort eine vertiefte Berufsorientierung an. Die jungen Menschen können sich dann innerhalb von 2 Tagen in kleinen Gruppen sich ganz gezielt anschauen, was möchte ich denn später mal machen. Das kann eine Ausbildung sein, das kann ein Studium sein. Also werden nicht nur wir uns vorstellen, da werden sich Ausbildungsbetriebe vorstellen, da werden sich auch andere Universitäten vorstellen. Also da wollen wir gezielt die jungen Menschen frühzeitig, dass sie erkennen können, was kann ich denn später machen. Denn wir sagen ja, die müssen ja nicht alle bei uns studieren, aber wenn eine ganze Reihe von denen aus der Region bei uns studieren, sind wir schon sehr froh. Das ist mir persönlich wirklich sehr wichtig, dass wir die jungen Menschen erreichen, denn das war relativ schnell klar. Also ich bin, nachdem ich hier angefangen habe, in allen Schulen gewesen und dann haben die mir alle gesagt, naja, ihr seid nicht überall bekannt. Habe ich gesagt, wie kann das sein, dass die Hochschule aus Hameln in den Schulen nicht bekannt ist? Es ist aber so. Und da wollen wir gegenarbeiten.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass es tatsächlich noch nicht so bekannt war, wie es eigentlich sein müsste? Denn die weiterführenden Schulen, die müssen ja ein Interesse daran haben eigentlich, dass man denen das vorstellt und ihnen diese Möglichkeiten aufzeigt.
Naja, es ist ja so, dass wir sind ja eine klassische Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das heißt,
An den Universitäten studieren Menschen, die vom Gymnasium kommen. Und bei uns ist der Anteil, ich kenne jetzt die Prozentanteil nicht genau, aber ich sage jetzt mal so 50-60%, die von den Gymnasien kommen. Und da ist einfach die Vielfalt viel größer. Das heißt, sie müssen viel, viel mehr Schulen erreichen. Das sind ja unterschiedliche Zielgruppen. Und da muss man jetzt einfach zielgerichtet halt für die unterschiedlichen Zielgruppen und die unterschiedlichen Arten von Schulen halt ein Format finden, um die jungen Menschen zu begeistern. Ein Abiturient, den kriegen sie über die Theorie begeistert, vielleicht etwas mehr, als im Vergleich zu jemandem, der von der berufsbildenden Schule kommt. Und die kriegen sie nur gepackt, indem sie auch praktische Ausbildung anbieten und das zeigen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man zielgruppenorientiert halt das Marketing für die jungen Menschen machen muss.
Und das ist ja nun gerade in Zeiten von Fachkräftemangel immer wichtiger eigentlich, dass man die Menschen dort auch erreicht und gewinnt. Wie gewinnen Sie die? Haben Sie da Strategien, dass Sie denen zeigen, was möglich ist, auch mit einer Ausbildung an der HSW?
Ja, also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn junge Studierende oder Absolventen oder Alumni oder wirklich auch Studierende darüber sprechen, was sie bei uns studieren. Also wir müssen ja auch sprechen über das Thema Diversität von Studierenden, auch die Gleichverteilung der Geschlechter beim Studium. Und da sehen wir ja in Ingenieurberufen, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen, dass da natürlich der Männeranteil sehr viel höher ist. Und dann muss man sich die Frage stellen, wenn ich mehr Studierende gewinnen möchte, ja, dann muss ich natürlich alle Geschlechter gleichmäßig ansprechen, weil sonst kann ich die Zahl ja nicht. Wenn ich die andere prozentual ausschließe, dann habe ich ein Problem. Und das ist genau der Punkt aus meiner Sicht. Wer spricht diese jungen Menschen an? Also wenn da so ein Professor wie ich stehe, dann kann das vielleicht bei der einen oder anderen gut ankommen. Aber vielleicht sind da junge Menschen, die sagen, hey, der alte Knacker, das kommt bei mir gar nicht an. Da muss man dann andere Menschen, junge Menschen ins Rennen schicken, die dann auch dafür brennen und am besten dann noch Studierende von uns. Dann ist natürlich die Frage auch nochmal, wie spreche ich, das ist immer der Klassiker, wie spricht man junge Frauen, wie spricht man junge Männer an? Ich bin der Meinung, man muss da eigentlich keine unterschiedliche Kommunikation wählen, man muss die Leute wirklich dann über die Themen packen.
Ja, und Sie haben ja die Themen eigentlich der Zukunft, aber vielleicht nochmal ein bisschen was zu den Fächern, denn es sind ja so, aus meiner Sicht sind es ja so die klassischen MINT-Fächer, die da bei Ihnen vor allem die Rolle spielen. Können Sie es vielleicht nochmal sagen, also die Fächer, die Ihnen da ganz besonders wichtig sind und wie das kombiniert wird dann auch mit dem Betriebswirtschaftlichen?
Genau, also die MINT-Fächer sind natürlich dann schwerpunktmäßig im Bereich Wirtschaftsinformatik und dann Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre haben wir fast keinen MINT-Unterricht. Und ja, Sie haben eigentlich schon ein gutes Stichwort gegeben, die Interdisziplinarität. Wie können wir die erreichen? Das machen wir dadurch, dass wir dann sogenannte Studiengruppen wählen, wo dann Informatiker dabei sitzen, also Wirtschaftsinformatiker dabei sitzen, vielleicht auch Wirtschaftsingenieure und BWLer, die studieren dann einige, nicht alle, aber einige Fächer zusammen. Und dann kriegen sie einfach diese interdisziplinäre Sichtweise hin. Also MINT natürlich ist ein Schwerpunkt bei uns an der Hochschule, aber der klassische Schwerpunkt ist natürlich die Betriebswirtschaftslehre. Das muss man klar sagen. Wir sind eine Business School und wir haben natürlich diesen Anteil Ingenieurs und Informatik mit dabei.
Und Andreas Kohne, du bist ja selbst da im Einsatz gewesen. Du hast den laufenden Betrieb erlebt. Wie würdest du das beschreiben, so die Atmosphäre da? Wie kann man sich das vorstellen? Wie groß sind so die, ich kenne das von der Universität, also da sitzen ja wahnsinnig viele Menschen in einem Raum. Wie sieht es an der HSW aus?
Ich habe ja schon gesagt, ich komme klassisch von der TU Dortmund. Ich gebe mal einen Vergleich. Ich habe da Kerninformatik, also theoretische Informatik und BWL, also getrennt voneinander studiert. Und in den Startvorlesungen in der Informatik und in der Betriebswirtschaftslehre, die Vorlesungen, die haben im Audimax stattgefunden. Das ist traditionell das größte Vorlesungsgebäude, das es an einer Universität gibt. Und die waren so voll, dass die Leute auf den Gängen gesessen haben und auf den Treppen. Also in der Informatik haben wir damals mit, ich glaube, 860 Studierenden angefangen. Das heißt nicht, dass die nachher alle auch noch ihr Diplom, also wir sprechen noch vor der Zeit, vor Bachelor, Master, den Abschluss auch gemacht haben. Aber das war damals so immer so ungefähr der Schnitt. So, ich sag mal, 600, 700, 800 Leute haben da immer angefangen. Die Kurse, die ich jetzt an der HSW gebe, das sind ja im Vergleich dazu Kuschelkurse. Also ich habe im Schnitt 15 bis 30 Studierende bei mir in den Kursen. Und das ist natürlich eine ganz andere Lehr- und Lernsituation, die sehr viel intensiver, sehr viel persönlicher dann vonstatten geht und dann auch nochmal in der Kombination, was mir immer am Herzen liegt, Wissen aus der Praxis für die Praxis weiterzugeben. Das heißt, wir haben damals klassische Professoren gehabt. Ich möchte das keinem vorwerfen, aber das war Unterricht aus dem Elfenbeinturm. Also das war aus dem Lehrbuch für die Gehirne der Studierenden, damit man das in den Abschlussprüfungen genauso wiedergeben sollte. Was wir an der HSW machen ist, ich habe natürlich die Lehrbücher und ich habe natürlich die theoretischen Vorgaben, aber es gibt ja auch etwas, das sich an die Freiheit der Lehre nennt und ich kann meine eigenen Erfahrungen, meine Geschichten, meine Ideen und das, was ich bei Kunden erlebe, damit einweben, einbinden und andersrum aber auch in den Praxisarbeiten, die zu erstellen sind, auch in dem, was wir an Aufgaben in den Unterrichten dann erarbeiten können. Da können wir natürlich sehr interaktiv arbeiten, auf die Praxiserfahrung eingehen und auch das, was dort theoretisch erstmal vielleicht vorerzählt wird, erlebbar machen und da sehr viel interaktiveren Unterricht auch gestalten. Wir sprechen ja von seminaristischen Vorlesungen da in Teilen. Das heißt, das ist eine Mischung aus klassisch, ich stehe vielleicht vorne und gebe einen Impulsvortrag zwischen, ich sag mal 15, vielleicht manchmal auch 30 Minuten und danach geht es in eine Gruppen- oder Einzelerarbeitungsphase, wo wir danach wieder diskutieren und die Ergebnisse zusammentragen. Und das steuere ich halt geschickt immer aus, dass ich nicht klassisch, ich habe ja teilweise auch in den berufsbegleitenden Fächern, dass ich dann einen Freitag und einen Samstag en bloc jeweils 8 bis 10 Unterrichtseinheiten gebe, wo die Studierenden dann am Stück bei mir sitzen. Wenn ich das jetzt mal klassisch auf meine Zeit zurückrechne und mich mir vorstelle, ich hätte dann jetzt höhere Mathematik 2, meinen Professor 8 Stunden am Stück bei mir vor der Nase gehabt und der hätte dann den OH-Projektor in einem weitergedreht, da ist dann irgendwann Ende Gelände. Und das ist hier ein ganz großer Unterschied, der mir auch vom Lehr-Lern-Konzept sehr viel mehr entgegenkommt, weil es sehr interaktiv ist und ich glaube, die Studierenden schätzen das auch wirklich sehr, weil sie da abgeholt werden, wo sie sind, das Wissen mit einbringen können, immer was Neues dazu bekommen und das aber auch in den Gruppen wieder reflektieren können und dann können wir uns das gemeinsam erarbeiten und das bleibt überraschenderweise dann auch viel tiefer im Kopf und kann damit wieder in die Unternehmen gebracht werden und das ist ja auch das Ziel der Unternehmen, dass die Studierenden von den Dozenten, aber auch von den anderen Studierenden, die ja immer aus den anderen Firmen kommen, lernen, sich austauschen und das Wissen wieder in die Firmen zurückbringen und das klappt par excellence.
Ein schönes Beispiel dafür ist ja auch dieses interdisziplinäre Projektstudium, was Sie haben. Und da entstehen ja wirklich Projekte, da entstehen ja tatsächlich auch Produkte oder am Ende entsteht ja was.
Genau. Also das Projektstudium ist eine Möglichkeit, dass Firmen oder auch interne Vorschläge werden berücksichtigt, dass man sagt, man will ein bestimmtes Thema mal erarbeiten, das Ganze interdisziplinär. Also wenn Sie zum Beispiel radioaktiv eine Idee hätten, was man jetzt mal aus Marktsicht bewerten könnte, dann könnten Sie sagen, ich habe eine Idee, würden das über mich dann einsteuern, dann würde ich das an den Steuerungsrat geben und dann würden wir darüber entscheiden, ob wir dieses Projekt machen. Und das können dann Studierende bearbeiten. Und das hatten Sie ja gerade schon erwähnt, das ist eben interdisziplinär, anwendungsorientiert und das ist ein ideales Mittel, dass auch die Studierenden mal ein anderes Thema dann bearbeiten und nicht immer nur ihre eigenen Themen aus der Firma, in der sie arbeiten, bearbeiten, mal über den Tellerrand hinausschauen. Also ich kann Sie dann nur sehr einladen. Wenn Sie ein Thema haben, melden Sie sich, können wir gerne überlegen, ob wir das bearbeiten.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich werde das mal hier in die Redaktion geben. Haben Sie vielleicht mal ein paar Beispiele dafür, wo es da zu ganz erfolgreichen Zusammenarbeiten kam? Ansonsten reden wir gleich nochmal über diese Projekte Energiesymposium. Die KI-Woche hatten wir ja auch und auch diesen Sammelband zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Beispiele dafür, was dann auch diese Third Mission eigentlich erfüllt und damit in die Gesellschaft reinkommt.
Genau, also Sie hatten gerade zum Beispiel das Energiesymposium angesprochen. Das Energiesymposium, das haben wir im CD da ausgerichtet. Das war ein toller Erfolg, weil Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zugegen waren. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben das Thema Wasserstoff als Markt oder als Business beleuchtet und haben dann eben angeschaut, was sind denn die technologischen, die wirtschaftlichen und die regulatorischen Herausforderungen. Und da waren unterschiedliche Speaker dabei, zum Beispiel auch der CEO von Phoenix Contact, der Herr Stürenberg, der war der Keynote-Speaker. Und das war eine tolle Veranstaltung, weil eben die Zuhörer mir nachher gesagt haben, ja, das war eine gute Veranstaltung, weil ihr wirklich alle Sichtweisen zu dem Thema Wasserstoff beleuchtet habt. Und das ist ein klassisches Beispiel zum Thema Transfer in die Gesellschaft hinein, beziehungsweise Transfer von Know-how. Wir haben bei uns an der Hochschule, Energiewirtschaft ist ein USP bei uns an der Hochschule. Deswegen ist das ein gutes Beispiel, wie wir an diesem Tag es geschafft haben, das Know-how in die Gesellschaft, ich sage jetzt immer Gesellschaft, damit beziehe ich natürlich die Firmen auch mit ein, das geschafft haben, einen Status quo zu ermitteln, wo stehen wir denn da und insbesondere, welche Möglichkeiten hat die Region, zu diesem Thema einzusteigen.
Können wir da kurz bleiben, weil das ist ja natürlich eins der brennenden Themen unserer Zeit, also Energiewirtschaft und ich glaube, es ist auch eins Ihrer Steckenpferde. Energiesymposium, wie wurde das vorbereitet?
Das habe ich zusammen vorbereitet mit dem Dekan, mit dem Professor Schröder
und mit dem Professor Jörg Heim, der leitet bei uns das Interdisziplinäre Energieinstitut. Und wir drei haben uns im Januar hingesetzt und haben gesagt, Mensch, die Hochschule hat doch 2016 oder 17 erfolgreich verschiedene Energiesymposien durchgeführt. Das war dann irgendwie eingeschlafen, wahrscheinlich auch bedingt durch Corona, weil dann kommen die Menschen nicht zu diesen Seminaren. Und haben wir gesagt, wir wollen das mal wieder aufleben. Und dann haben wir so ein Thema überlegt und haben gesagt, Mensch, wir haben doch wirklich tolle Kompetenzen, Energietechnik, Energiewirtschaft und Energiepolitik oder Regulatorik. Und das hat aus meiner Sicht keine Hochschule in Deutschland, diese Dreifachkompetenzen. Und dann haben wir so ein Thema überlegt, was könnten wir denn jetzt mal neu durchleuchten? Und dann haben wir gesagt, nach verschiedenen Diskussionen, wir nehmen dieses Thema Wasserstoff auf. Und so ist das Baby geboren und wir überlegen jetzt, wie wir das Format erweitern können. Das heißt, wir wollen natürlich auch neue Themen dann wieder mit reinnehmen und da denken wir zum Beispiel auch drüber nach, das jetzt mit einem Industrieunternehmen zusammen zu machen. Ich nenne den Namen jetzt mal nicht und dieses Industrieunternehmen hat einen direkten Zugriff auf verschiedene Unternehmen und dann können wir vielleicht die Anzahl der Teilnehmer nicht nur quantitativ erhöhen, sondern auch regional, dass wir das ganze Deutschland weiterhin organisieren. Und das war ein toller Erfolg.
Können Sie noch mal was genau zum Thema Wasserstoff sagen? Das ist ja eins Ihrer Spezialgebiete, denn das ist ja so ein Energieträger da der Zukunft. Warum ist das so relevant?
Also das entscheidende Thema beim Wasserstoff ist, wenn Sie Wasserstoff verbrennen, entsteht nur Wasser. Das heißt, Sie haben als Reaktionsprodukt keinerlei Kohlenstoff drin. Das entscheidende Potenzial beim Wasserstoff ist, dass die sogenannte Industrie dekarbonisieren können. Wasserstoff bietet das als einziges Energieträger, dass man halt die Industrie dekarbonisieren kann. Und jetzt können Sie, und das ist der zweite entscheidende Punkt, Sie können auch sogenannte Sektorenkopplung machen. Sie können also, wenn Sie Wasserstoff erzeugt haben, können Sie das in Wärme umwandeln, Sie können das in Strom umwandeln, Sie können Wasserstoff erzeugen durch Strom, Sie können Wasserstoff erzeugen halt durch Reformierungsreaktionen. Also Sie haben eine ganze Palette von technischen Möglichkeiten, um das umzusetzen. Aber da will ich nochmal zurückgreifen auf das Energiesymposium. Das hatte ich nämlich eben nicht genannt. Wir haben nämlich gesagt, wir haben uns angeschaut, was kommt nach dem Hype. Das war eigentlich das Grundthema gewesen. Was kommt nach dem Hype? Weil vor 2-3 Jahren hat ja die ganze, zumindest in ganz Deutschland haben wir alle gesagt, okay, Wasserstoff rettet die Welt. Und dann hat man gesehen, naja, die Herstellungskosten, um Wasserstoff herzustellen, sind doch deutlich teurer, als man eigentlich berechnet hatte. Und das ist genau das Problem, dass der Wasserstoff halt in den Herstellungskosten bei roundabout 8-9 Euro pro Kilogramm liegt. Und das haben wir versucht zu durchleuchten, wie denn Projekte dann wirklich auch realisiert werden konnten und werden. Wir rennen nicht mit der rosaroten Brille rum und sagen, Wasserstoff ist die Zukunft, sondern wir bewerten das kritisch. Wir wissen, was die Technologie kann, aber wir wissen auch, was die Nachteile sind und das wollen wir halt bewerten. Und das ist der entscheidende Grund, Sie können halt die Industrie dekarbonisieren.
Also auf jeden Fall ein sehr guter Grund, da weiter zu forschen. Und wie schätzen Sie das ein? Wie geht's da weiter in diesem Bereich mit der Forschung und auch mit den Erkenntnissen? Kriegt man es hin, dass man es tatsächlich rentabler macht? Oder?
Ja, da gibt es ganz klare Ansätze dazu. Da müssen wir natürlich uns das weltweit anschauen. Also da, wo halt die Sonneneinstrahlung sehr hoch ist, in der MENA-Region, da haben sie ja ungefähr einen 3- oder 4-fachen höheren Energieeinsatz von der Globalstrahlung im Vergleich zu Norddeutschland. Und da sind natürlich die Anlagen dann auch deutlich effizienter, um Strom, regenerativen Strom zu erzeugen. Denn was ja nicht hilft, ist, wenn Sie jetzt, da gibt es so ein Farbenspektrum und wir reden da immer von grünem Wasserstoff. Ich sage immer, Wasserstoff ist nicht grün, sondern Wasserstoff ist farblos. Aber irgendjemand hat sich diese Farbskala mal überlegt. Grün bedeutet eben, dass es aus regenerativem Strom hergestellt wird. Ja, nur dann ist es ja eben auch die Möglichkeit, um halt den Kohlenstoff oder CO2 aus der Kette rauszubekommen.
Andreas, wenn du das hörst, also dein Fachgebiet ist ja digitale Transformation und solche Themen. Kannst du was damit anfangen, mit diesen Wasserstoffthemen? Sagst du, Mensch, das höre ich mir gerne an oder bist du da auch schon so firm?
Was heißt firm? Aber ich lese viel zu dem ganzen Thema. Wie gesagt, ich komme aus Essen. In Essen gibt's mit der OGE ein Riesenunternehmen und ThyssenKrupp, ja, klar, Riesenunternehmen. Und an der Zeche Zollverein gibt's da auch ein Reallabor, wo viel ausprobiert wird. Da war ich ein bisschen involviert in die gesamte Gruppe dahinter. Ja, ich habe mich damit auch viel auseinandergesetzt. Auch was jetzt, vielleicht wo ich mich da in dem, es gibt ganz viele Bereiche natürlich, wo dann diese Technologie wieder eingesetzt werden kann. Was für mich ja als Privatperson vielleicht am relevantesten ist, ist ja immer noch die Diskussion, die jetzt in den letzten Jahren geführt wird. Was passiert denn mit der Mobilität der Zukunft? Wird das rein elektrisch? Wird das dann doch Wasserstoff? Wird das eine Mischung daraus werden? Und ich glaube, dass wir da in der Diskussion inzwischen schon sehr viel weiter sind und da auch dieser Aspekt jetzt viel mehr verstanden wurde, dass die Produktion von Wasserstoff an sich sehr energieintensiv ist. Ich habe nach hinten raus viele positive Eigenschaften, aber es wird wohl nie dazu kommen, dass wir so viel, also grünen, gut erzeugten Wasserstoff bekommen, dass wir klassische Verbrenner im Privatbereich damit einfach ersetzen können. Das heißt, da wird der Strom sich ganz klassisch durchsetzen, aber auf Langstrecke im Transportbereich, vielleicht sogar irgendwann mal im Bereich Flugzeug oder Schiff und auch natürlich dann in der industriellen Verbrennung, wenn ich dann in der petrochemischen Industrie bin oder in weiteren produzierenden Unternehmen, da macht es dann unglaublich viel Sinn, klassische Verbrennungsprozesse zu ersetzen durch die Energiegewinnung mit dem Verbrennen von Wasserstoff. Und ja, also ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, aber sicherlich nicht in der Tiefe, in der ich meine Fachgebiete dann weiter bearbeite. Aber es ist natürlich ein Thema, das mich auch interessiert, weil das einen großen Einfluss auf das hat, was mit unserer Welt gerade auch passiert. Das hat riesen ökologische Auswirkungen und natürlich interessiere ich mich auch dafür, weil das transformativ für viele, auch der Kunden, mit denen wir wiederum zusammenarbeiten, der Gamechanger sein kann und deswegen alleine um das auch mit diskutieren zu können beim Kunden, weil darauf aufbauen und dann kommen wir wieder ins Spiel, auch die Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln in der Produktion, in der Vermarktung oder in den vielen Zwischenschritten, die es da gibt. Und da sind wir wieder mitten im Spiel und deswegen, das ist natürlich ein Markt, den können wir auch als Velisory, den können wir nicht verpassen, da müssen wir dabei sein.
Und du sprichst eigentlich auch schon damit das nächste Thema an, wo auch wieder so eine Third Mission eigentlich erfüllt wurde von der Hochschule Weserbergland, denn das Thema Nachhaltigkeit, das betrifft auch gerade die Digitalisierung. Also auch die Gegner der Digitalisierung, die weisen ja immer wieder darauf hin, oh Gott, was kostet uns das für Energie? Aber auch da hat die HSW ja einen Beitrag geleistet dafür, um Wissen zu schaffen und das Wissen auch in die Gesellschaft zu bringen. Es ist ein Band erschienen um Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Genau, und was sind die Erkenntnisse?
Genau, das Buch nennt sich Trends im Management und Nachhaltigkeit und Digitalisierung 2024. Dieses Buch beinhaltet 16 fundierte wissenschaftliche Beiträge. Das sind Beiträge aus dem Kollegium der HSW. Da sind aber auch eben studentische Arbeiten, die Sie eben erwähnt hatten, aus dem MBA-Studiengang sowie ausgezeichnete Bachelor- und Masterarbeiten. Das bedeutet, wenn Sie bei uns als junger Mensch studieren und Sie machen eine exzellente Bachelor- und Masterarbeit, dann können Sie das publizieren. Und das machen Sie nicht selber, sondern das machen Sie im Band. Das können Sie in dem Buch dann publizieren. Und im Fokus dieses Bandes 2024 stehen eben halt Themen zur Nachhaltigkeit und zur Digitalisierung. An wen richtet sich das Buch? Das richtet sich sowohl natürlich an Experten als auch Studierende und Interessierte, die halt einen Einblick in diese relevanten Themen erhalten möchten. Und deswegen gebe ich Ihnen völlig recht, das ist ein gutes Beispiel, das Thema Third Mission, also Wissen aus der Hochschule zu publizieren.
Sie haben auch ein Thema aufgegriffen, was viele Menschen natürlich derzeit sehr aufregt. Es ist das Thema künstliche Intelligenz. Also der eine kämpft ja schon mit der eigenen menschlichen und jetzt kommt auch noch die künstliche dazu. Aber da haben Sie was veranstaltet, auch das eine Third Mission, wo tatsächlich eine ganze Woche lang Menschen eingeladen wurden, um sich schlau zu machen über den aktuellen Stand in dem Bereich KI.
Genau, also das Format ist sehr, sehr gut angekommen. Da waren über 100 Interessierte aus der Region überregional da im CEDITA und haben sich dann halt Fachvorträge angehört, beziehungsweise auch insbesondere Anwendungsbeispiele von KI. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Und zum Thema KI, also Anwendungsbeispiel, jeder nutzt ja KI tagtäglich. Ein klassisches Beispiel ist ja zum Beispiel, wenn ich halt irgendeinen Text schreiben möchte, also sogenannte generative KI. Und ich denke, jeder nutzt das heutzutage. Und da ist ja eben die Frage, was darf ich und was darf ich nicht? Und da haben wir jetzt vor kurzem an der Hochschule auch eine sogenannte Leitlinie rausgebracht und die gibt eine gewisse Sicherheit einerseits für die Studierenden, aber auf der anderen Seite auch für die Dozierenden. Was sollte ich mit KI machen, was sollte ich mit KI nicht machen? Es ist keine Richtlinie, also wir verbieten nichts, sondern eine Leitlinie. Weil viele junge Menschen haben ja dann, klar, ich habe auch mal irgendwann eine Bachelorarbeit geschrieben oder damals Diplomarbeit noch geschrieben und da gab es noch keine KI. Und wenn ich mir heutzutage überlege, wie könnte man theoretisch so eine Abschlussarbeit schreiben oder eine studentische Arbeit, das könnte ich ja fast komplett mit ChatGPT machen. Und deswegen haben wir so eine Leitlinie rausgegeben, dass die Studierenden einfach sicher sind, was sie damit machen. Und wichtig dabei ist, dass wir das explizit die Anwendung von künstlicher Intelligenz, also zum Beispiel mit ChatGPT, nicht verbieten, sondern wir animieren die Studierenden, das zu nutzen. Sie sollen selbstkritisch reflektieren, wann sollen sie es einsetzen und wann sollten sie es besser nicht einsetzen. Also als Beispiel, wir empfehlen auch unseren Dozierenden oder den Lehrbeauftragten, empfehlen wir, ja, ihr könnt KI bei der Erstellung auch von Klausuren, könnt ihr das nutzen, aber am Ende des Tages seid ihr immer dafür verantwortlich.
Also ist die KI an der Stelle nur ein unterstützendes Medium. Und das ist uns ganz wichtig an der Hochschule, dass Studierende und das Lehrpersonal das genauso sehen. Und da sind wir eine der ersten Hochschulen, nach meinen Informationen, die so eine Leitlinie rausgegeben haben. Da waren wir sehr schnell. Das ist auch wieder ein Kennzeichen einer kleinen Hochschule, weil da gehen Prozesse auch deutlich schneller.
Aber können Sie das mal konkret sagen? Also ich stelle mir das hier wahnsinnig schwierig vor, Sie sagen, und das finde ich der einzige richtige Weg. Also man setzt sich damit auseinander. Was ist damit möglich? Was bedeutet das für Sie als Professoren, die dann die Ergebnisse da in irgendeiner Form auch bewerten müssen? Wird das ausgewiesen? Da ist KI im Einsatz gewesen und das ist mein eigener Anteil. Wie wird das überprüft?
Naja, ein Überprüfen ist es eigentlich nicht, sondern es ist ja, wir setzen eben darauf, dass die jungen Menschen das aktiv auch angeben. Das heißt, sie können es ja auch zitieren. Sie können sagen, an der und der Stelle habe ich eben mit ChatGPT zusammengearbeitet, in Anführungszeichen. Da setzen wir gezielt drauf, wir wollen es ja nicht überprüfen. Natürlich haben Sie recht, es gibt mit Sicherheit auch die Fälle, wo dann das komplett mit ChatGPT erzeugt wird, aber das kriegen Sie relativ schnell auch raus. Also es gibt auch Universitäten, die jetzt die Bachelorarbeit noch schon abgeschafft haben im Ausland, weil sie eben genau vor dieser Thematik halt Angst haben, dass es nicht mehr überprüfbar ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen es nicht überprüfen, sondern wollen die jungen Menschen schulen, dass sie selbst oder eigenverantwortlich so etwas umsetzen können. Und dann ist ChatGPT eigentlich ein wunderbares Mittel, um zu unterstützen.
Als Werkzeug, so soll es sein. Wie nutzen Sie, Professor Britz, das Werkzeug KI, ChatGPT oder?
Naja, ich nutze das auch. Ja, ich hatte es ja eben schon gesagt, wenn man mal irgendwas schreibt, ne, und dann, Sie kennen das ja selber auch, man muss jetzt schnell was schreiben im Tagesgeschäft und dann merkt man einfach, das hält jetzt nur auf und dann gebe ich mir ein paar Stichworte ein und dann ist es mal eben schnell geschrieben. Wichtig dabei ist, Sie tragen die Verantwortung, man muss es immer noch überprüfen und lesen. Also lesen muss man es immer. Also ich kann davor nur abraten, da irgendwas dann in den Orbit zu schicken und das nicht vorher komplett gelesen zu haben, weil Sie finden da immer irgendetwas. Also ich denke, jeder nutzt das. Mein Schwerpunkt liegt darauf, Zeit zu sparen. Also das heißt, ich bereite das vor und dann kann ChatGPT mich da einfach unterstützen an der Stelle.
Und Sie haben es den Menschen auch hier bei uns im Landkreis näher gebracht in der KI-Woche in Hameln im Cedita. Und einer der Dozenten war Dr. Andreas Kohne. Andreas, was war dein Thema ganz konkret und wie war so die Teilnahme?
Ich habe gemeinsam mit dem Professor Schimanke von der HSW direkt einen Nachmittag dort gestaltet, der absichtlich breit adressiert war. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht Unternehmen adressieren, sondern wir wollen den Bürger als solches adressieren. Sondern wir haben wirklich gesagt, wir möchten allgemeinverständlich alle ansprechen, aufklären, was ist es eigentlich, was gibt's für Chancen, was gibt's aber auch für Grenzen, was gibt's für Risiken, worauf muss ich in der Benutzung für mich selber achten und worauf muss ich auch achten, was passiert in meiner Umgebung, wo wird auch versucht, vielleicht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz mich zu beeinflussen. Also das sind die Themen, die haben wir alle angesprochen und haben das mit entsprechenden Beispielen und Live-Demonstrationen unterstützt. Und ja, waren auch ein paar Schocker dabei, also im Positiven wie im Negativen. Aber das ist extrem gut angekommen. Und da waren wirklich Vertreter von Phoenix Contact mit dabei, aber es waren auch einfach besorgte Bürger, die einfach gesagt haben, auch wir hatten Rentner dabei, ja, die einfach gesagt haben, so hey, ich muss mir das jetzt mal anhören und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier sogar mit einem Kaffee mich ins Cedita zu setzen und kriege das kostenlos aus der Hochschule aufbereitet und kann mir das mal einfach anhören, kann Fragen stellen, kann auch mal meine Sorgen und Ängste einbringen, werde da ernst genommen. Und das war eine ganz, ganz tolle Mischung an, Zuschauer ist das falsche Wort, Mitdiskutanten eigentlich. Und ich würde mal sagen, wir waren 30, 40 Leute vielleicht im Publikum ungefähr. Haben dann ganz tolle Gespräche auch noch im Nachgang gehabt. Also das ist extrem gut angekommen, dieser Tag. Und ich kann jetzt nur für den einen Tag sprechen, aber die anderen Tage waren mit anderen Themenaspekten auch alle sehr, sehr gut besetzt. Und ich habe immer gehört, dass es da ein sehr gutes Feedback zu gab zu den Veranstaltungen. Kommen wir jetzt nochmal auf den Einsatz in der Lehre zurück. Also ich beschäftige mich jetzt auch auf der Kundenebene seit ungefähr 2 Jahren, weil das einfach nachgefragt wird, das Thema sehr stark mit künstlicher Intelligenz, und habe bereits in den Prüfungen im Wintersemester letzten Jahres verpflichtend in einer Teilaufgabe den Einsatz von ChatGPT den Studierenden in der Aufgabenstellung vorgegeben. Und habe ich gesagt, pass auf, zu dem Zeitpunkt hatten wir in dem ganzen Kurs hatten wir einen Studierenden, der schon eine Lizenz hatte, der damit schon ein bisschen Erfahrung hatte. Aber ich habe gesagt, ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Das kommt jetzt, das ist jetzt da. Und ich bringe euch jetzt mal Prompt Engineering, also die Kunst des geschickten Befragens einer KI, bringe ich euch bei. Und dann haben wir im Rahmen der Lehre dann eine kleine Session gemacht und wir haben erklärt, wie bediene ich eigentlich ChatGPT, haben gemeinsam Accounts erstellt für alle, die das noch nicht hatten. Und dann haben wir gemeinsam erarbeitet, wie man auch wissenschaftlich mit ChatGPT arbeiten kann. Und dann gab es eine verpflichtende Teilaufgabe im Rahmen der Abschlussprüfung, die mit ChatGPT bearbeitet werden musste. Aber es musste im Anhang erklärt werden, wie habe ich die einzelnen Prompts gestellt, was ist dabei rausgekommen, wie habe ich das verarbeitet. Und um dann auch sicherzustellen, dass es dann auch in Anführungszeichen wissenschaftlich korrekt weitergeht, musste dann natürlich anhand von Quellen gezeigt werden, dass das auch gut erarbeitet wurde. Und es sollte dann noch ein Switch von der Theorie in die Praxis getan werden. Und der musste auch dann nochmal mit einem Interview, mit einem Praxispartner nochmal validiert werden. Also es konnte nicht einfach nur alles zu ChatGPT geworfen werden und die Ergebnisse per Copy-Paste wieder als Antwort reingeschoben werden. Das wollte ich natürlich nicht, sondern ich wollte, dass diese neue Technologie eine sinnhafte Anwendung findet, dass Verständnis bei den Studierenden aufgebaut wird, aber gleichzeitig wissenschaftlich mit den Systemen gearbeitet wird. Und da haben wir, glaube ich, einen guten Weg gefunden. Und jetzt die neuen Leitlinien, die es da gibt, die unterstützen das auch. Die helfen uns in der Lehre, dass wir auch wissen, okay, wir können das einsetzen, wenn wir das vernünftig tun. Und die Studierenden, denen das zu verbieten, das ist ja der falsche Weg, weil die Technologie ist da und die werden später privat, genauso wie auch in den Anwendungsunternehmen, aus denen sie kommen, werden die das früher oder später alle nutzen, wenn sie es nicht jetzt schon tun. Und dann zu sagen, nee, aber an der Hochschule darfst du das leider nicht machen, weil ist ja böse, das ist der falsche Weg. Und den wir jetzt hier vorgestellt bekommen haben, der Weg, das ist genau der richtige, da eine Medienkompetenz zu vermitteln, eine Anwendungskompetenz zu vermitteln und gleichzeitig zu sagen, ihr sollt es selektiv einsetzen, macht es mit Bedacht, aber macht es mutig, geht damit voran und dann habt ihr das, was ihr nachher auch wirklich in der Anwendung in euren Unternehmen, aber auch privat, wie ihr das nutzen könnt. Und das funktioniert, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut. Die Studierenden, die kriegen das offiziell alles vermittelt und dann bin ich auch mal auf das Feedback gespannt, wie das dann so nach und nach wirklich auch bei uns in der Lehre überall dann wieder Niederschlag findet.
Also machen wir das mal ganz konkret. Was kriegen die jetzt an die Hand? Ich muss jetzt eine wissenschaftliche Arbeit schreiben und dann muss ich persönlich als Studierende entscheiden, im ersten Schritt ist es wichtig, dass der Output wahr ist. Die Frage kann ich mit Ja oder mit Nein beantworten. Beantworte ich diese Frage mit Nein, dann kann KI für den Studierenden sicher genutzt werden. Wenn ich die Frage mit Ja beantworte, kommt die nächste Frage, die ich mir als Studierender stellen muss. Habe ich die Expertise, den Output zu überprüfen? Also kann ich den Output, kann ich den beurteilen? Wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, dann empfehlen wir KI-Nutzung nicht ratsam, Ausrufungszeichen. Beantworten die Studierenden die Frage mit Ja, kommt die abschließende Frage. Ich als Studierer übernehme die volle Verantwortung für die Übernahme von Fehlern. Beantworte ich die Frage mit Nein, dann sollte ich die KI entsprechend nicht nutzen. Beantworte ich die Frage mit Ja, kann die KI, Achtung, eingeschränkt genutzt werden. Also das ist das, was der Kollege gerade sagte, da wollen wir die Studierenden dahingehend sensibilisieren zur Eigenverantwortung, der Nutzung der KI.
Und das Wissen um die KI, wie sie funktioniert, das wird Ihnen vermittelt jetzt in Kursen, die du auch gibst, Andreas? Oder wie genau wird sozusagen das Wissen, wie man sie einsetzt, dort vermittelt?
Also ich weiß nicht, ob es schon eine dedizierte Vorlesung zum Thema künstliche Intelligenz und Einsatz und Prompt Engineering gibt. Ich glaube nicht. Also im Moment ist es so, dass die Dozierenden das im Rahmen der didaktischen Freiheit, die sie dann haben, in ihren Kursen dann selber mit einfließen lassen können. Und das heißt, es gibt ja ein Kerncurriculum, das erfüllt werden muss mit entsprechenden Vorgaben. Aber du hast auch immer, ich sag mal so 10% Freiheit, auch eigene Themen mit einzubringen. Und ich habe die bei mir einfach genutzt, um zu sagen, wir gehen jetzt mal ganz dediziert in ChatGPT und ich erkläre euch, wie es geht und wie man es macht. Und ich denke mal, dass das aber in der Zukunft wird das, ich nenne es immer ein Future Skill, den müssen wir sowieso vermitteln. Und wie man das in der Lehre vielleicht verankert im Sinne von, es gibt so einen Basiskurs, ob wir da mal ein Videotraining daraus machen, das man dann auf die Lernplattform stellt, wie auch immer, oder ob man das drängt ab dem ersten Semester irgendwo vielleicht optional oder sogar verpflichtend anbietet. Keine Ahnung, das können wir nochmal alles in Ruhe diskutieren. ChatGPT ist Ende 22 veröffentlicht worden. Die Anzahl der Studierenden, die jetzt noch nicht damit gearbeitet haben, die wird immer kleiner. Das heißt, eine Grundlagenwissen, eine gewisse Anwendungskompetenz ist immer schon gegeben. Es geht nur noch mal wirklich darum, zum einen zu vermitteln, dass es Gefahren gibt, dass eine künstliche Intelligenz auch lügen kann und das sehr überzeugend, dass wenn ich das nämlich gerade, wie Herr Professor Britz das gesagt hat, nicht validieren kann, also nicht wissenschaftlich kontrollieren kann, ob das jetzt wirklich stimmt, ob die Quelle wirklich existiert. Man kann mal gucken, also wenn du bei ChatGPT fragst, in deinem letzten Buch zu folgendem Thema, da bräuchtest du nochmal ein Zitat, dann kriegst du von Jan Hampe das letzte Buch zu diesem Thema und dann wird mit Seitenangabe dir ein Zitat generiert, das hast du aber gar nicht geschrieben. So, du kannst das jetzt jetzt kontrollieren, weil du weißt, du hast dieses Buch nicht geschrieben. Aber wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du das nicht geschrieben hast und ich denke, hör mal, das Zitat, das passt aber super in meine Arbeit, ich kriege das mit Seitenzahl und mit einer fertigen Quelle, mega, dann kann ich das ja nutzen. So, und das muss man vermitteln, das nennt sich Halluzinieren. Also es werden Fakten belegt, aber die sind einfach erfunden. Und das machen künstliche Intelligenzen extrem gerne. So, also da muss man die Studierenden auch darauf hinweisen. Es gibt Fehler im System, die sind da leider inhärent drin, die kriege ich nicht so einfach raus, das muss ich wissen. Und zum anderen muss ich aber auch wissen, wie ich die Systeme optimal befrage. Da sind wir im Bereich Prompt Engineering, weil ich kriege mit einer schlechten Anfrage aus einer guten KI ein schlechtes Ergebnis. Ich kriege aber mit einem guten Prompt, also einer guten Anfrage, selbst aus einer relativ schlechten KI noch bessere Ergebnisse als mit einer schlechten Anfrage. Und das muss ich vermitteln. Also zum einen das gute Befragen der KI und zum anderen wissen, wo gibt es Grenzen, wo gibt es Herausforderungen und wo kann ich aber dann diese Probleme umschiffen und trotzdem wissenschaftlich korrekt mit den Systemen arbeiten, in einer guten Qualität.
Ja, gute Hinweise auf jeden Fall, worauf man achten muss, wenn man mit KI arbeitet. Und bei Ihnen wird es natürlich immer mehr vermittelt. Professor Britz, ich habe das gelesen im Interview mit Hans-Ludwig Meyer, der Ihr Vorgänger war und der mal beschrieben hat, was waren eigentlich so die wichtigen Themen der HSW. Er hat es beschrieben als digitale Transformation gestalten, den Weiterbildungsbereich und dann diesen Transfer- und Innovationsknotenpunkt. Und da haben wir CEDITA als Beispiel, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zurückkommen, was genau es mit CEDITA auf sich hat, weil CEDITA ist ja wirklich so ein Ort jetzt mitten im Herzen von Hameln, den auch jeder aussuchen kann und wo jeder eigentlich direkt in Kontakt kommen kann, auch mit dem neuen Wissen und den neuen Arbeitsformen. Sie sind seit einem Jahr jetzt im Einsatz. Was sind Ihre wichtigen Ziele? Bauen Sie darauf auf? Haben Sie sich noch was Neues vorgenommen?
Genau. Ja, ein paar Themen haben wir ja schon angesprochen. Also wir hatten über das Thema Innovationsmotor der Region gesprochen. Also wie können wir junge Menschen gewinnen, dass sie bei uns studieren, um eben halt dem Fachkräftemangel für die Region entgegenzuwirken. Das ist das erste Thema, was wir besprochen haben, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, da insbesondere mit Schulen zusammenzuarbeiten. Ich hatte über den Future Train gesprochen. Wir haben ja über den Tag der offenen Tür gesprochen. Das sind alles Formate, um da entsprechend hinzuwirken. Das zweite Thema, das, was wir noch gar nicht besprochen haben heute, ist das Thema Forschung weiter ausbauen. Ich will das mal so beschreiben. Ganz klar, Studium und Lehre steht bei uns an erster Stelle. Das ist auch nicht verrückbar. Aber wir sehen eigentlich, dass in ganz Deutschland viele Hochschulen mit dem demografischen Wandel zu kämpfen haben. Und was machen die Hochschulen? Die gehen verstärkt in Richtung Forschung kombiniert mit Transfer, um einfach mehr Drittmitteletat zu generieren. Und da sind wir jetzt auch auf einem sehr guten Weg, dass wir eine ganze Reihe von Forschungsprojekten jetzt beantragt haben. Das ist ein schwieriges Geschäft, weil Sie können nicht davon ausgehen, dass jeder Antrag genehmigt wird. Wir haben eine ganze Reihe von Projekten beantragt, insgesamt 8. Die haben wir jetzt in der Genehmigungsschleife. Und wir gehen davon aus, dass wir so 3 zusätzliche Forschungsprojekte bekommen. Und dann ist eben wichtig, diesen Link, den wir eben besprochen haben, Transfer in die Gesellschaft hinein, dass wir auch über die Forschungsergebnisse, die wollen wir einerseits transferieren in die Lehre und andererseits natürlich dieses Wissen, was wir in Forschungsprojekten generieren, auch in die Gesellschaft und die verbundenen Unternehmen dann entsprechend zu transferieren. Das ist ein Riesenthema. Dann haben wir das Thema Internationalisierung.
Können wir nochmal bei dem Forschungsthema bleiben? Sie haben ja gerade so ein paar Projekte angesprochen, die Sie da hoffen, gefördert zu bekommen. Ja. Können Sie mal ein paar Beispiele nennen? Was ist Ihnen wichtig, tatsächlich zu erforschen?
Genau, also wir haben aktuell sogenannte Freiraumanträge eingereicht. Das sind also Projekte, die auf die Lehre applizieren. Das heißt, da haben wir also zum Beispiel das Thema, ich habe das mir hier aufgeschrieben, nochmal Open Edu. Das ist eine offene Bildung zur Diversitätsförderung. Dann haben wir das zweite Projekt, Prozesse um Preboarding und Chancengleichheit zu erhöhen. Und wir haben das Projekt von Louis Meyer, RAPOP. Da geht es um Podcast-Produktion für Lehre und Prüfung mit Ihnen zusammen, mit Radioaktiv. So, dann haben wir noch über das Thema Wasserstoff gesprochen. Das habe ich auch selber eingereicht, ein Wasserstoffprojekt. Da kann ich aber jetzt noch nichts zu sagen. Da wollen wir technologisches Know-how hier im Weserbergland aufbauen zum Thema Wasserstoff. Und dann haben wir auch das Thema CEDITA Startup haben wir eingereicht. Das heißt, wir wollen da das Thema Startup auch befördern. Und Sie sehen anhand des Blumenstraußes der Themen, die wir da haben, da finden wir an erster Stelle das Thema Studium und Lehre. Wir wollen die Forschung an sich aktivieren, also auch das Technologische, aber technologisch immer hinsichtlich auch einer Wirtschaft, die dahinter steht. Also wir machen das nicht zum Selbstzweck, sondern wir entwickeln das dann für die Wirtschaft, ne, weil wir sind ja eine Business School.
Und was wir auch machen, ist, das ist auch ein strategisches Mittel, dass wir sagen, wir wollen auch sichtbar werden in der Forschung. Und wie können Sie das erreichen? Das können wir natürlich sichtbar machen hier in der Region, aber wir wollen auch bundesweit sichtbar sein. Und da setzen wir darauf, dass wir Verbundprojekte mit beantragen. Das heißt, da sind wir, wenn wir so wollen, Sozius im großen Forschungsverbund. Und da haben wir aktuell auch zwei Projekte eingereicht, wo wir im Forschungsverbund die Sichtbarkeit bundesweit dann noch erhöhen können.
Was heißt das konkret? Sie arbeiten da mit anderen zusammen?
Genau, das ist üblicherweise so, das ist ein Verbundprojekt. Da gibt es dann einen Projektleiter. Das kann ein Industrieunternehmen sein, das kann ein Forschungsinstitut sein oder eine große Universität. Und da arbeiten dann, wie gesagt, Wissenschaft, Industrie und Forschung in Forschungsinstitute, die arbeiten dann halt zusammen. Das sind mehrere Antragsteller und dann bekommt man ein sogenanntes Arbeitspaket oder ein Teilprojekt. Und so ein Verbundprojekt ist natürlich in der ganzen Bundesrepublik dann sichtbar, die Ergebnisse auch. Ja, und da werden wir dann hoffentlich auch sichtbar werden bundesweit. Also da arbeiten wir zum Beispiel mit dem Fraunhofer Anwendungszentrum zusammen, dass wir die Forschungskompetenz bei uns weiter ausbauen möchten, weil Sie mich fragten, was denn noch so die strategischen Ausrichtungen sind. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, über das Thema Internationalisierung. Das ist bei uns an einer privaten Hochschule, die dual arbeitet, ein bisschen schwieriger, weil unsere Studierenden ja Mitarbeiter von den Praxispartnern sind. Und wir können die jetzt nicht animieren, ins Ausland zu gehen, mal ganz einfach gesagt. Was wir aber machen können, und das ist gewünscht, das haben mir die Praxispartner gesagt, dass wir den jungen Menschen schon interkulturelle Kompetenzen und internationale Erfahrungen mitgeben. Und das muss ja nicht sein, dass sie dann für eine längere Zeit ins Ausland gehen. Da hatten wir schon einiges bei unserer Hochschule, zum Beispiel Stichwort Singapur-Exkursion. Das heißt, die Studierenden haben dann die Möglichkeit, im Januar nach Singapur zu gehen für eine Woche. Was wir jetzt neu eingeführt haben, das werden wir im Februar zum ersten Mal machen, ist eine Tokio-Exkursion. Das ist außercurricular, das heißt, die Studierenden buchen das und können dann geführt, gezielt ins Ausland gehen. Wir haben das auch curricular, das heißt im Rahmen des MBA-Studiengangs können die 2 Wochen in die USA gehen. Das heißt, die werden da auch Firmen besuchen. Das kommt besonders gut an. Und was jetzt ganz neu ist, auch im Jahr 2025 bieten wir das an, dass wir in einer Kooperation mit einer Universität in Litauen können duale Studierende im 4. Semester für 1 Semester ins Ausland gehen. Sie können dann CPs erwerben. Diese CPs werden bei uns an der Hochschule automatisch angerechnet.
Was sind CPs?
Credit Points. Das heißt, also sind diese sogenannten wenn Sie dann 180 Credit Punkte haben, dann haben Sie Ihren Bachelor. Und die Studierenden können dann 1 Semester im Ausland studieren in Litauen und kommen dann zurück und das wird dann automatisch anerkannt. Das ist was ganz Tolles. Also haben nicht viele Hochschulen. Ich kenne das in der Regel so, dass die Studierenden dann, die gehen ins Ausland und dann suchen sie sich einen Professor und dann sagen sie, okay, ich will die und die Kurse belegen und dann sagt er, ja, ich erkenne das an und dann redet der Prüfungsausschuss noch mit. Das ist alles bei uns passiert. Und wenn die ins Ausland gehen, und das bieten wir jetzt im Februar zum ersten Mal an, das ist auch eine Neuerung. Dann haben wir jetzt auch eine Kooperation mit der Universität in Florida über akademische und wissenschaftliche Zusammenarbeiten. Und was auch in der Planung jetzt ist, also ein Forschungsprojekt, aber es geht auch in Richtung Internationalisierung. Das Projekt nennt sich HOPE und HOPE ist das Akronym für Achtung, Hameln Oman People Exchange. Es ist ein Projekt, was wir eingereicht haben vom DRD. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass wir in Hameln dann sogenannte Summer Schools ausrichten für Studierende aus dem Oman. Man muss wissen, dass die Studierenden aus dem Oman aus 30 Nationen kommen. Und wir bieten unseren Studierenden dann eine sogenannte Winter School an im Februar. Im Oman ist natürlich dann auch eine Summer School, weil da sind ja knapp 30 Grad. Da können dann gefördert unsere Studierenden ins Ausland gehen. Wir hoffen sehr, dass das Projekt kommt. Also wir betreiben Internationalisierung, weil uns die Praxispartner eben sagen, es ist schön, wenn die Studierenden aus der Region kommen, es ist schön, wenn sie hier arbeiten, aber die regionalen Wurzeln ist das eine, sie müssen auch internationale Erfahrungen haben. Aber wir möchten nicht, dass die 3 Jahre ins Ausland gehen, sondern deswegen bieten wir diesen Blumenstrauß der Internationalisierungskomponenten an, um die Studierenden international zu schulen. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil wir uns natürlich in der Lehre, Studium und Lehre auch für die Zukunft ausrichten wollen. Und das ist ein entscheidender Punkt.
Wie kam es jetzt speziell zur Zusammenarbeit mit dem Oman?
Na, es gab die Ausschreibung vom DAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst in Bonn. Die haben einen Call rausgegeben, Kooperation der deutschen Hochschulgemeinschaft mit der islamischen Welt. Und ich hatte in meiner Vorgängertätigkeit auch Kooperationen mit der Universität dort im Oman gehabt. Das ist die UTAS, University of Technology and Applied Sciences. Und dann bin ich da wieder hingeflogen im Juni und habe mit denen dann verhandelt und die haben gesagt, ja, wir wollen das machen.
Oman ist ein ganz tolles Land und die Omanis haben auch ein richtig tolles Programm gemacht. Also da wird nicht nur die Hochschule angeschaut, da wird alles gemacht. Da macht man auch eine Wüstenrallye. Also das kulturelle Rahmenprogramm ist ganz wichtig. Auch unser kulturelles Rahmenprogramm hier im Ameln wird toll sein. Da arbeiten wir mit einem Verein aus München, werden wir zusammenarbeiten, Barasa. Die werden dann auch eine entsprechende Ausstellung dann hier organisieren. Wo wir das machen, wissen wir noch nicht, wahrscheinlich im Celita. Da wird man halt die Zusammenarbeit zwischen der deutschen und omanischen Welt dann entsprechend darstellen.
Professor Britz, also wir hatten in Hessisch-Ollendorf eine große Podiumsdiskussion zum Thema Mitarbeitergewinnung in Zeiten des Fachkräftemangels. Mhm. Und bei Ihnen werden ja wirklich die Fachkräfte offenbar ausgebildet, die die Zukunft auch braucht, die Zukunft der Unternehmen. Wie sieht's aus Ihrer Sicht aus, Fachkräftemangel gerade hier bei uns in der Region? Was würden Sie den Unternehmen hier bei uns in der Region empfehlen, um den Fachkräftemangel möglichst zu beheben?
Ja, also wir spüren das in der Tat auch, dass unsere Praxispartner nicht alle Stellen, die sie bei uns reservieren, besetzt bekommen. Also wir haben uns zuerst gewundert, warum das Delta zwischen Studierenden, die zu uns kommen, versus die, die reserviert wurden von den Praxispartnern, dass dieses Gap immer größer wird über die Jahre. Und dem sind wir natürlich nachgegangen und die sagen uns ganz klar, ja, wir kriegen die Stellen nicht mehr alle besetzt. Das ist der Punkt. Und der Situation muss man stellen. Das heißt, wir merken das im Weserbergland auch. Und das ist ja das, was eben sagt, wie wollen wir jetzt entgegenwirken, sichtbar werden. Ich will das nicht alles mal wiederholen, mit den Schulen zusammenarbeiten. Ja. Das ist unser Thema, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben.
Können Sie das gerade an dem Beispiel nochmal erklären? Weil daran wird, glaube ich, deutlich, wie auch diese Zusammenarbeit mit den Unternehmen funktioniert.
Genau. Ja, also genauso läuft das, dass die bei uns dann die Studierendenplätze reservieren. Ich hatte ja eben die Studiengänge aufgezählt und auch die Branchen und so weiter. Und dann geben die sehr genau an, wie viele Studierende sie dann planen zu schicken. Und das ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Da können wir mit umgehen, wir können die Zahlen lesen, wir können sie deuten, wir können auch eine Prognose machen, damit wir auch gescheit für unsere Hochschule planen können. Das ist alles okay von unserer Seite. Aber der Punkt ist eben genau der, die bekommen die Stellen nicht alle besetzt. Und dann fragen Sie mich, was können denn die Unternehmen machen? Und da ist genau der Punkt, dass die jungen Menschen, bei dem, was ich gehört habe, auch die sogenannten Hidden Champions gar nicht alle kennen. Ne? Also die blicken dann in die großen Städte, nach Hannover, die gehen dann vielleicht auch, ich sag mal, nach München oder so, wo die großen Universitäten sind und haben diesen nächsten Schritt zwischen, also nach dem Studium, haben die gar nicht so im Blick. Das heißt, die jungen Menschen schauen eher, wo gibt's denn eine renommierte Universität? Wo kann ich denn da bestens studieren, um nachher den besten Job zu bekommen? Und das ist genau der Punkt, dass die Unternehmen mit uns, durch uns, früher sichtbar werden müssen für die jungen Menschen. Das heißt, wir müssen gemeinsam aufzeigen, das ist mein Credo, mit den Praxispartnern aufzeigen, wir sind ein toller Standort, wir sind eine tolle Hochschule und insbesondere haben wir ganz, ganz tolle Praxispartner. Und wenn du bei uns studierst, hast du den Einstieg sicher. Denn eins ist klar, wenn du dort erfolgreich studiert hast in dem Praxispartnerunternehmen, dann ist dein Job dir sicher. Und wir kennen ja die Zahlen. Wir wissen genau, wie viel Prozent unserer Studierenden dann beim Praxispartner nachher arbeiten. Und der Prozentsatz ist extrem hoch. Das kann ich Ihnen versichern.
Das heißt, da geht man auch noch mehr in die Werbung eigentlich um die zukünftigen Fachkräfte. Gehen Sie da auch neue Wege, was die neuen Medien angeht? Sagt man, okay, logisch, wir müssen auf den Plattformen sein, wo die jungen Menschen sind. Also Instagram sowieso wahrscheinlich. Geht man da bis TikTok vielleicht und macht da irgendwelche Kombinationswerbung oder so?
Genau, also ich muss zunächst erstmal klarstellen, wir können natürlich kein Headhunting betreiben für die Unternehmen. Das möchte ich nochmal ganz klar darstellen. Aber auf Social Media sind wir aktiv, 100%. TikTok sind wir nicht aktiv, aber alle anderen Plattformen sind wir aktiv, um quasi im Zahn der Zeit mit den jungen Menschen auch da entsprechend halt transparent zu sein.
Aber können die Unternehmen, die könnten doch theoretisch eigentlich damit werben, oder die können doch sagen, bei uns könnt ihr das lernen in Kombination mit der Hochschule.
Genau,
so läuft's auch wahrscheinlich, ne?
Genau, ganz genau.
Nun wollen wir natürlich auch noch ein bisschen was über Sie persönlich erfahren, denn Professor Dr. Peter Britz ist seit 2023 der Präsident der Hochschule Weserbergland. Er kommt aus Hamm. Von Hamm bis Hameln ist es zumindest im Wort nicht so weit, aber Sie haben ja viele, viele andere Stationen dazwischen auch gehabt. Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit, so was sind so die wichtigsten Stationen in Ihrem Leben?
Ja, sehr gerne. Also ich komme aus dem Rheinland, bin dort aufgewachsen, habe da studiert. An der RWTH Aachen, Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, habe ich studiert und promoviert.
In welchem
Bereich? Technischer Chemie. Also da habe ich mich in der Promotion auch schon mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt. Also ich bin wirklich seit 1996 bin ich dabei. Ja. Danach habe ich im Grunde genommen zwei Leben gehabt. Einmal das Leben in der Industrie. Ich habe nach der Promotion 14 Jahre in der Automobilindustrie gearbeitet. War da auch Geschäftsführer bei der Firma Webasto, internationaler Automobilzulieferer.
insgesamt 14 Jahre Automobilindustrie. Und dann hatte ich die Möglichkeit, im Jahre 2011 eine neue Hochschule mit aufzubauen, die Hochschule Hamm-Lippstadt an beiden Standorten, einmal in Hamm und einmal in Lippstadt. Und da war ich in Hamm verantwortlich für das Thema Studium und Lehre. Das habe ich dort mit aufgebaut, auch die Laborinfrastruktur. 12 Jahre habe ich das gemacht und hatte dann die Möglichkeit, weil die Stelle hier des Präsidenten an der Hochschule Weser-Bergland neu ausgeschrieben war, habe ich mich beworben, hat gleich funktioniert, habe mich sehr gefreut und bin sofort hier hingekommen. Ja, und Sie sagten ja auch, ich bin auch viel rumgekommen. Ja, ich habe natürlich in der Zeit in der Industrie nicht nur bei Webasto gearbeitet. Ich bin nach meiner Promotion ganz tolle und spannende Zeit, bin ich zu der Firma Daimler-Benz gegangen, ins Forschungszentrum nach Ulm, ein wirkliches Forschungszentrum, und da haben wir geforscht an dem Thema Wasserstoff. Und dann habe ich mich immer weiter wegbewegt von den Forschungsthemen hin zur Serienproduktion. Also Webasto als internationaler Automobilzulieferer, dort haben wir im Standort Neubrandenburg, da war ich Geschäftsführer, für das Thema Versuch und Entwicklung. Und dort wurden also 1 Million Heizgeräte pro Jahr produziert. Und da habe ich gelernt, was es heißt, wenn manche Menschen sagen, die Entwickler entwickeln für die Entwickler. Nein, du musst was für den Markt entwickeln. Und da war ich auch vertrieblich sehr stark unterwegs gewesen, habe mit Kunden gesprochen, wie Produkte freizugeben sind, mit allen internationalen Automobilkunden. Und ja, das hat einen Riesenspaß gemacht. Und deswegen kenne ich die Welt aus der Industrie und ich kenne die Welt in der Wissenschaft. Und ich kann nur sagen, in der Wissenschaftswelt habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Also das heißt auch in der Zeit in der Automobilindustrie, weil ich ja immer entwicklungsseitig auch gearbeitet habe, habe ich da auch viel mit jungen Menschen zusammengearbeitet, habe auch immer viel mit Universitäten zusammengearbeitet. Man muss ja immer schauen, was sind die neuen technologischen Trends. Das ist ja in der Industrie auch nicht ganz so einfach. Da hat man ja nicht immer die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Aber das habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht. Und da bin ich eigentlich meiner Linie treu geblieben. Ja, und dann habe ich natürlich viel in verschiedenen Orten gewohnt oder Städten gewohnt in Deutschland. Und wenn Sie so wollen, bin ich von Düsseldorf über Süddeutschland, Neubrandenburg, dann über Hamm nach Hameln gekommen. Das ist genau mein Weg.
Und was schätzen Sie jetzt hier am Weserbergland, an Hameln-Pyrmont im Landkreis, aber auch dem Weserbergland? So heißt ja unsere Sendung auch Business Next, smartes Unternehmen im Weserbergland.
Genau, da hatte ich ja eben schon gesagt, dass ich also wirklich, also die Kombination, der Kollege hat es ja auch bestätigt, also die Kombination, du bist in der Natur und dann kannst du nach der Mittagspause auch dann wieder am Schreibtisch sitzen. Was ganz toll ist, kleine Hochschule, kurze Wege, die Kombination mit Kommunikationswegen in die Industrie hinein. Ich habe also sehr viele Termine mit unseren Praxispartnern hier vor Ort und das genieße ich wirklich. Und das alles, die Bedarfe aus der Industrie dann wieder mit in die Hochschule reinzunehmen, das macht mir wirklich einen Riesenspaß.
Also Sie kennen die verschiedenen Seiten, Industrie, die Hochschule. Gibt es eine verbindende Leidenschaft oder was ist es, was Sie da so antreibt, dass Sie da auch so rege sind und auch so viele neue Herausforderungen angenommen haben? Was vielleicht auch typisch ist für Peter Britz.
Genau, also was mich eigentlich schon immer, ich bin sehr umtriebig, ich interessiere mich einfach immer für neue Dinge. Ich habe immer, denke ich, ein Gespür dafür, wenn ich es irgendwo sehe, ah, da könnte was gehen und da sind gute Leute, da ist ein gutes Team, mit denen kann man zusammenarbeiten. Was ich nicht so mag, ist, wenn man halt eben sieht, man ist dann in einem Dead End oder in einer Sackgasse, dann muss man natürlich als Präsident dann auch überlegen, wie kriege ich das hin? Also das ist bei uns in der HSW, das meine ich damit nicht. Aber ich bin sehr umtriebig, mich interessieren viele neue, interessante Dinge. Aber das immer mit einem gewissen Realitätsanker. Das habe ich in der Industrie gelernt. Also nur wilde Ideen oder Visionen. Ich habe mal jemanden gehört, der hat mal gesagt, Menschen mit Visionen müssen zum Arzt gehen. Also ich habe Visionen, aber ich habe ganz viele Visionen mit einem Realitätsanker. Und ich habe ein klares Bild, wie ich die Hochschule voranbringen möchte.
Da wären wir bei Ihrem Ziel. Würden Sie uns das verraten? Was ist Ihre Vision? Also hier können wir es in dem Fall sagen. Das war Helmut Schmidt, der es gesagt hat. Und der Mann, der hat, glaube ich, auch beides verbunden. Aber was sind Ihre Visionen?
Meine Vision ist ganz klar, dass die Hochschule Weserbergland der Innovationsmotor für das Weserbergland ist. Und dass jeder Mensch im Weserbergland weiß, da ist eine tolle Hochschule. Und die Disziplinen haben wir eben beschrieben.
Nun haben Sie uns das ja schon so ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich würde gerne noch wissen, wie ist die Geschichte mit dem Oman? Welche Verbindung haben Sie zum Oman, dass Sie da diese Beziehung aufgebaut haben?
Ja, wir hatten ja schon über das Thema Wasserstoff mehrfach gesprochen. Und in der Vergangenheit hatte sich schnell rauskristallisiert, dass der Oman ein idealer Standort ist, um Wasserstoff herzustellen, weil der Sonneneintrag dort sehr hoch ist. Und der zweite Punkt, die Omanis, die sitzen in einer sogenannten geologischen Falle. Die wissen, dass Öl und Gas da sehr begrenzt ist, zeitlich im Vergleich zu Katar. Und der verstorbene Sultan wusste relativ früh, dass er seine Mitbürgerinnen und Mitbürger relativ früh darauf einstimmen muss, dass man auch irgendwann vom Öl und Gas mal weg muss. Und das war die ideale Kombination, dass die also sehr affin sind zum Thema Wasserstoff. Und ja, und dann bin dann mehrfach im Oman gewesen und da haben sich dann eine gewisse Beziehung daraus kristallisiert. Die man jetzt nutzen kann für die HSB, beziehungsweise für unsere Studierenden insbesondere.
Da tun Sie ja ganz neue Welten auf. Wie würden Sie die Menschen, ich weiß, das ist blöd, wenn man das so pauschal sagt, aber man kann ja schon so ein Gefühl vermitteln. Wie würden Sie sagen, wie sind die Menschen im Oman?
Ich sage immer, das Oman ist die Schweiz in Europa. Also die Menschen sind extrem zurückhaltend, sie sind extrem neutral. Die würden also nie, obwohl sie ja in der Nähe vom Iran sind, die würden nie über den Iran diskutieren, die würden nie über Israel diskutieren, die würden nie über USA diskutieren. Die diskutieren über Autounfälle, die diskutieren über, ob das Taxi gekommen ist, ob der Bus zu spät gekommen ist. Die halten sich extrem zurück. Unheimlich freundliche Menschen. Also muss man ganz klar sagen, das ist wirklich herzerfrischend, wenn man da ist. Und ja, ist natürlich ein Land, wo man sich auch frei bewegen kann. Ich bin mit meiner Frau auch schon mal dort gewesen und der hat es riesig gefallen, weil sie sagt, ja, in so einem muslimischen, also Land in einer muslimischen Welt, da kann man sich frei bewegen, da fühlt man sich immer sicher.
Aber wie spannend, also danke für diesen Einblick, das ist hochinteressant. Nun freuen wir uns natürlich, dass Sie hier sind bei uns in Weserbergland und die Schule zum Innovationsmotor machen möchten. Was machen Sie denn, wenn Sie mal ein bisschen Freizeit haben? Also wenn Sie so viele verschiedene Aktionen haben, kommt man dazu noch irgendwie mal so ein bisschen Zeit für sich selbst? Was machen Sie da? So lesen Sie so ein bisschen oder machen Sie Sport?
Ja, also ich spiele Tennis auch in der Mannschaft. Sogar neuerdings in der Mixed-Mannschaft ist ein neues Format, was man eingeführt hat, dass Frauen und Männer in der Mixed-Mannschaft zusammenspielen.
In welchem Verein?
Das ist noch in Hamm am Wochenende. Und dann, wenn meine Frau kommt, dann fahren wir unheimlich viel mit dem E-Bike. Also das machen wir sehr gerne.
Und Sie als Akademiker mussten natürlich Zeit Ihres Lebens immer auch viel lesen. Und gibt es Menschen, die Sie inspiriert haben, Autoren, die Sie vielleicht inspiriert haben? Gibt es da was, was Ihren Lebensweg so bewegt hat?
Also was mich wirklich bewegt hat, also jetzt rede ich natürlich wir sprechen ja über das Fachliche, ne, an der Stelle. Und was mich immer bewegt hat, wenn Forscher ein neues Thema rausgebracht haben, und ich habe sehr gerne auch immer wirklich diese hochklassigen Publikationen gelesen, Nature and Science. Ich bringe mal so ein Beispiel. Da kam vor einem Jahr eine Mitteilung von einer Firma aus Australien, die das wissenschaftlich fundiert publiziert hat, dass diese neue Elektrolyseart 90% Wirkungsgrad hat, obwohl alle Elektrolysearten 70% haben. Und da bin ich dann völlig fasziniert davon und lese das so lange quer, bis ich das dann wirklich verstanden habe, ob das wirklich sein kann, und bewerte das für mich selber. Und dann komme ich zu dem Ergebnis in diesem Beispiel, ja, das kann sein, aber es ist nicht wirtschaftlich, das in diesem Betriebspunkt. Sowas fasziniert mich unglaublich. Und natürlich die Automobilwelt fasziniert mich, auch die historischen Fahrzeuge. Ich bin auch ja ein Sammler von alten Fahrzeugen und ich habe selber mit meiner Frau auch schon Fahrzeuge restauriert. Sowas fasziniert mich auch unglaublich.
Ja. Tatsächlich, was ist Ihr Lieblingsstück in Ihrer Sammlung?
Ich habe das hier auf meinem Handy. Das ist ein Käfer von 1964. Den haben wir damals in Spanien, haben wir den gekauft, in Burgos, nördlich von Madrid. Der stand da in Rot und dann haben wir den nach Deutschland gebracht und dann blätterte hinten die Farbe ab und da kam dieses Grün halt raus. Java Grün nennt sich das und wir haben gedacht, fürchterlich, fürchterlich. Und dann haben wir entschieden, den komplett zu entlacken und zu restaurieren und der steht jetzt wunderbar da, weil der auch einen Klarlack drauf hat. Und sowas fasziniert mich auch, wenn man so ein Projekt dann umgesetzt hat.
Aber dann sind Sie doch hier in der genau richtigen Region. Sie haben es wahrscheinlich mitgekriegt, ne, in Hessisch-Oldendorf. Das ist ja ein Wallfahrtsort für... Das haben Sie wahrscheinlich noch nicht miterlebt, aber Sie müssen es miterleben.
Ich werde es miterleben, weil der Kollege ist so nett gewesen, hat mir den Kontakt vermittelt, den größten Sammler von VW und...
Herrn Grundmann,
genau.
Und Dr. Andreas Kohne lebt ja nun in Hessisch-Oldendorf, der hat ja da den direkten Draht zu.
Genau, und hat er mir gleich vermittelt und da werde ich auch den nächsten Termin haben. Entspannend ist, wie gesagt, wenn ich mit der Familie zusammen bin und wenn ich halt der Freizeit nachgehen kann mit meiner Frau. Und die habe ich damals in Ulm kennengelernt bei Mercedes. Die sind mal mitgegangen und wie gesagt, wir haben zwei Kinder, die sind erfolgreich. Und
die Geschichte, stimmt das, dass Sie mit Ihrer Frau zusammen ein Auto restauriert haben oder machen
die
das gemeinsam?
Ja, genau. Diesen Käfer, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, das haben wir zusammen gemacht. Da bin ich sehr dankbar auch, dass sie dann auch die Zeit hat, weil ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich. Wenn man dann da ewig da rumsitzt und schraubt und macht und tut und das Beste, was man daraus machen kann, man macht es dann eben zusammen. Und wir waren zum Beispiel letztens auf einem Oldtimer-Treffen gewesen vom ADAC, so eine Ausfahrt. Das war jetzt in Soest gewesen, in Westfalen. Und da kamen auch so schöne alte Käfer angefahren und da hat sie mir alles gezeigt. Dann hat sie gesagt, guck mal da, das ist doch ein Käfer aus dem und dem Jahr, so ein Brezelkäfer oder ein Ovali. Da bin ich mal erstaunt, wie viel sie da weiß einfach, ne?
Auch wie toll. Also, ja, dass Sie da auch ein Hobby da offensichtlich teilen, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Nun kommen wir nochmal zum Geschäftlichen. Sie sind Professor, das bedeutet, Sie sind der Präsident der HSW. Heißt das, dass Sie aber auch noch in der Lehre aktiv sind? Ja. Oder wie kann man sich das vorstellen? Welche Fächer unterrichten Sie?
Genau, also ich bin ja Professor an der Hochschule und zusätzlich führe ich das Amt des Präsidenten aus für 6 Jahre. Ich bin also gewählt für 6 Jahre als Präsident. Ein Jahr habe ich jetzt rum und noch 5 Jahre. Also meine Professur, die ich habe von der Denomination, lautet Technisches Umweltmanagement. Und was ich bis jetzt unterrichtet habe, war Mathematik. Ich habe Statistik unterrichtet. Die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre habe ich unterrichtet. Und ich habe unterrichtet sogenanntes Modul Industrie und Dienstleistung. Also daran sehen Sie auf der einen Seite die MINT-Ausrichtung, auf der anderen Seite auch die betriebswirtschaftliche Komponente, weil ich als Manager hier in der Industrie auch lange Jahre tätig war.
Also alles so relevante Themen. Andreas, du bist ja auch Dozent. Was ist da deine Funktion zurzeit? Hast du gerade einen Auftrag?
Ich betreue gerade noch eine Bachelorarbeit. Hat auch was mit dem Thema künstliche Intelligenz zu tun. Also hochrelevantes aktuelles Thema, auch im Unternehmen gewählt. Also ein hochgradig spannendes Thema. Und ansonsten bin ich in den Bachelor- und auch in den MBA-Studiengängen eingesetzt und unterrichte da, auf der Schnittstelle zwischen der Digitalisierung und den Geschäftsmodellen im weitesten Sinne. Also Management digitaler Geschäftsmodelle ist da zum Beispiel ein Kurs, wo es wirklich darum geht, wie kann ich mit Hilfe der Möglichkeiten, der Chancen aus der digitalen Transformation Innovation in mein Unternehmen treiben, daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln. Wie kann ich das systematisch machen? Welche Tools kann ich da einsetzen? Solche Themen werden da sehr praxisnah vermittelt, auch mit realen Beispielen aus der Industrie, auch mit Erfahrungen von mir. Und das ist immer so ein Schnittstellenthema zwischen Informatikthemen, betriebswirtschaftlichen Themen und immer so ein bisschen links und rechts über den Tellerrand mal drüber gucken, was passiert in der Industrie, was für neue Technologien gibt es eigentlich und wie können wir das wieder zusammentragen, um daraus wieder Ideen zu entwickeln, um Unternehmen dann auch weiterzubringen. Also da waren jetzt auch ganz tolle Abschlussarbeiten, die dann Geschäftsmodelle auf Basis der existierenden Unternehmen entwickelt haben, mithilfe von künstlicher Intelligenz. Ich habe eine Abschlussarbeit zum Thema Blockchain gehabt. Also wirklich modernste Technologien, die dann zum einen untersucht und beschrieben werden und zum anderen dann neue Ideen entwickelt werden, wie die Praxisunternehmen mithilfe dieser Technologie sich selbst weiter innovieren können. Und da macht das nachher auch wirklich Spaß, diese Abschlussarbeiten dann auch zu betreuen.
Es ist ja eine private Hochschule, das heißt also, da fallen Studiengebühren an. Das übernehmen dann die jeweiligen Firmen, in dessen Kooperation man das dann macht. Ne?
Genau,
das ist
genau.
Ja, das machen ja nicht die Studenten an sich, die das da zahlen. Sondern
auch oder unterschiedlich, auch. Beim Dualen sind es in der Regel die Firmen, die das bezahlen. Aber auf der anderen Seite, bei den Berufsbegleitenden gibt es Firmen, die übernehmen die Kosten, manche übernehmen das nicht. Aber dann haben die Studierenden Berufsbegleitenden auch die Möglichkeit, das auch steuerlich dann abzusetzen.
Also der Punkt, als ich ja so mein Herz für die HSW wirklich entdeckt habe, das war, als ich im Zedita war, im Bahnhof in Hameln, dort im Kaisersaal, wo früher mal eine Disco war. Es war eine Veranstaltung und man merkte so ein bisschen die Atmosphäre dort, also so diese Energie, die da flirrte. Und Basti Reh ist ja der Mann, der das Ganze leitet da, der ist ja auch Mitarbeiter bei Ihnen an der HSW. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo der normale Bürger, die normale Bürgerin eigentlich einen guten Kontakt bekommt, sowohl zur HSW als auch zu den ganzen Ideen, die dort ausgebrütet werden und die dann vielleicht in die Gesellschaft getragen werden. Welche Rolle spielt für Sie Cedita? Das klingt für mich wie so ein ganz innovatives Ding, was man sich ausgedacht hat. Also sowas kannte ich vorher noch gar nicht.
Ja, Sie haben eigentlich was ganz Wichtiges am Anfang gesagt. Und zwar haben Sie gesagt, dass das Cedita eine Betriebseinheit, haben Sie anders formuliert, der Hochschule Weserbergland ist. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Menschen hier in der Region, weil viele können das nicht einsortieren. Das ist ganz wichtig. Das Cedita steht eben Zentrum für digitale Transformation und neue Arbeit. Das haben wir eben ausführlich besprochen, was die Aufgabe von digitaler Transformation ist. Und deswegen ist es nochmal wichtig klarzustellen, dass das Cedita eine Betriebseinheit der Hochschule Weserbergland ist. Das ist nochmal ganz wichtig, das zu formulieren. Das ist auch in der Vergangenheit bewusst so gewählt worden als Eigenmarke, um eben halt diese innovativen Charakter auch nochmal hervorzuheben. Aber diese Marke besteht und da werden wir auch weiter dran festhalten. Und ich will nochmal besonders darauf hinweisen, dass ja das sogenannte Cedita Zukunftsforum gestartet ist. Das ist ein Projekt. Es werden ja mehrere Zukunftsforen gestaltet und dieses Cedita Zukunftsforum,
Dort werden 4 Arbeitspakete bearbeitet. Das ist einmal das Thema Datenkompetenz. Also ich will nochmal sagen, an der Stelle, wir haben diese Kompetenzen bei unseren Hochschulen und versuchen jetzt über Community-Bildung dieses Netzwerk zu bilden. Das ist die Aufgabe des CEDITAS. Und das ist einmal das Thema Datenkompetenz. Dann haben wir als zweites Thema lebenslanges Lernen und Personalentwicklung. Dann haben wir die Organisationsentwicklung, New Work und agiles Arbeiten. Und dann ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Thema IT, Cybersecurity. Das sind diese 4 Themen, die durch die Kollegen der Hochschule Weser-Bergland im CEDITA, im Rahmen dieses Projektes CEDITA Zukunftsforum, umgesetzt werden.
Darüber in Kombination ja mit Menschen, die aus der Wirtschaft oder aus Unternehmen kommen und die ja sozusagen dann dort das Know-how aus der HSW übernehmen können. Vielleicht da nochmal ein Wort, das ist ja, glaube ich, ohne Kosten für die jeweiligen. Also zumindest begann es ja so, dass man da zusammenarbeitete. Ich weiß gar nicht, wie finanziert sich das? Oder gibt es da Sponsoren oder wie genau funktioniert das?
Genau, also das Projekt wird auch gefördert durch den Landkreis bzw. Zukunftsforum. Und das ist aber nur ein Teil. Am Ende des Tages müssen wir uns natürlich auch dann, wenn die Projektförderung ausläuft, das ist mir auch ganz wichtig, an der Stelle nochmal so zu formulieren, dass wir uns dann auch an der Stelle selber tragen müssen. Das heißt, wir müssen da noch Umsatz generieren. Aber Sie haben völlig recht, wir müssen ein Projekt erstmal starten. Wir haben tolle Leute gefunden, das ist auch sehr gut angelaufen. Und jetzt bilden sich die Communities und daraus müssen sich dann im Nachfolgeprojekt dann, das muss sich das Projekt auch selbstständig dann tragen. Das ist völlig richtig.
Ja, was für ein starkes Beispiel auch dafür, was wirklich möglich ist. Ja, wenn man gemeinsam in kurzer Zeit an einer Sache arbeitet und all diese verschiedenen Stärken zusammenbringt, ob es die HSW ist, die da mit dahinter steckt oder auch die ganzen Partner und ihr als Coaches seid dabei. Also wirklich ein beeindruckendes Beispiel dafür und am Ende kommt sogar noch was Nützliches bei raus. Ich glaube, das ist auch unser Professor ganz wichtig, Professor Dr. Peter Britz, dass das Ganze auch Hand und Fuß hat. Deswegen, gibt es noch etwas, was Ihnen wichtig ist zu sagen, Herr Britz?
Nein, ich wollte nur sagen, Sie haben mich da eben sehr gut zitiert und ich würde es noch weiter ergänzen und würde sagen, 2 Hände und 2 Füße hat.
Noch besser. Von daher ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch ein paar letzte Worte. Andreas Krone.
Ja, vielen lieben Dank, Professor Britz, dass Sie heute mit dabei waren, uns nochmal und vor allem natürlich auch den Zuhörern erklärt haben, was wir für ein Juwel hier eigentlich vor der Haustür haben, was wir für Chancen haben, für die Region aus der Wissenschaft und aus der Forschung heraus die Wirtschaft hier positiv zu beeinflussen, den Standort weiterzuentwickeln, den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Fachkräfte selbst auszubilden, damit aber auch hier anzuwerben, an den Standort zu bekommen, mit der Möglichkeit, sich hier weiter aus, fort weiterbilden zu lassen und das nicht nur in jungen Jahren, sondern wir haben das angesprochen, auch lebenslang begleiten zu lassen mit entsprechenden Impulsen, die ich hier bekommen kann und worüber wir vielleicht noch gar nicht gesprochen haben, deswegen vielleicht noch an der letzten Stelle. Gehen Sie einfach mal dahin. Es ist wunderbar gelegen, direkt an der Weser. Die Mi-Lounge ist sicherlich bekannt. Und das Gebäude, das ist das Gebäude der HSW. Und von dort fußläufig einfach nur straight zum Hauptbahnhof. Danach mal das CEDITA besuchen. Die Tür ist meistens tagsüber geöffnet. Einfach mal vorbeigehen, sich einen Eindruck davon verschaffen. Wer ist da eigentlich? Was passiert da eigentlich? Lade ich, glaube ich, gerne auch im Namen vom Herrn Britz und der HSW alle mal zu ein, das gerne mal zu erleben. Oder in diese Austauschformate als Schüler oder auch als Mitarbeiter da einer Firma zu gehen, um einfach mal zu schauen, was kann ich denn hier für mich oder für mein Unternehmen tun? Und deswegen haben wir einen breiten Eindruck, glaube ich, davon bekommen, von der Lehre über die Forschung, über die Wissensvermittlung in die Breite, wie das mit unterschiedlichsten Formaten bis hin zum CEDITA funktioniert bei der HSW. Und ich glaube, das kann wirklich hier die Region weiter unterstützen. Ich freue mich, ein Teil davon zu sein, dass ich da mit reinrutschen durfte, um da auch mein Know-how mit reinzubringen. Und ich finde das einfach eine ganz tolle Möglichkeit, hier die Region nach vorne zu bringen und kann jedem nur empfehlen, schaut euch das mal an und ich freue mich weiter, ein Teil davon zu sein. Wünsche jetzt allen einen wunderbaren Tag und bedanke mich, Herr Britz, dass Sie da waren. Jan, wie immer, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Professor Dr. Peter Britz, Dr. Andreas Krone, ich bin Jan Hampe und einen ganz herzlichen Dank natürlich an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie mit dabei waren, mal so ein bisschen mitgeforscht haben, was hat es mit der HSW auf sich, die Sie natürlich am Stockhof in Hameln finden und auch online finden. Da können Sie sich mal ein Bild machen, hsw-hameln.de, da kriegen Sie mal einen richtigen Einblick in die verschiedenen Bereiche. Bleiben Sie inspiriert.